Audiophil, der HörerInnen-Podcast. Hören, verstehen, verzweifeln.
Herzlich willkommen.
Hallo. Schön, dass ihr da seid.
Komische Situation, mal wieder so ins Mikrofon zu sprechen.
Also mit euch, meine ich.
Aber schön, ich freue mich jetzt schon.
Ich hatte gehofft, Danny, dass du ein bisschen die Moderation heute machst, wie immer.
Mache ich ja auch. Es geht direkt los. Ja, schön, dass ihr da seid. Wir haben es letztes Mal aufgenommen, 2023, im September, meine ich. Ne? So lange ist das schon wieder her. Und wie immer, also für uns spielt es überhaupt keine Rolle, ob wir einen Monat später aufnehmen oder 7 Monate später. Wir vergessen immer, den Zufallspodcast zu hören und machen es dann immer auf dem letzten Drücker.
Ja, das stimmt.
Aber wir, also es ist ja zum Glück nicht mehr so lang. Wir haben ja nicht so lange Zufallspodcasts.
Ja. Christiane hat gefragt letzte Woche, ob wir nicht mal wieder aufnehmen wollen. Und da habe ich direkt gesagt, ja, weil erstens habe ich ja spektakuläre Neuigkeiten und gebrauche alle unsere Zuhörerinnen gleich für was ich vorhabe. Und es gibt ja vielleicht eine Subscribe wieder. Und da haben wir uns ja damals alle kennengelernt. Wir müssten eigentlich mal drüber reden, was sich seitdem geändert hat. Was erwarten wir eigentlich von der Subscribe? Gehen wir da alle hin? Ist das noch so aufregend wie früher? Haben wir uns distanziert? Geht uns das alles nichts mehr an? Das würde ich gerne mit euch mal heute bereden. Was
haltet ihr davon?
Ich fange direkt an. Wir fangen eben an mit der Rubrik. Wie heißt die, Christian? Du hast ja mal den Sendungsplan offen. Ich vergesse das immer.
Die heißt, ach, hör doch auf. Was haben wir so erlebt?
Genau. Und jetzt, bevor wir alles andere erzählen, muss ich das ja loswerden, weil wir sind ja mit den Ostkindern nominiert für den Civis Medienpreis in der Kategorie Podcast.
Das ist spektakulär. Herzlichen Glückwunsch.
Ja. Und jetzt kommt das Spektakuläre. Ich erzähle kurz die Geschichte. Der Alex, mein Podcast-Partner, hat im November irgendwann gesagt, es gibt diesen Civis-Preis, den gibt es seit 1988, so einen Preis für Integration, Menschenrechte und Antirassismusarbeit. Und er sagt, eigentlich müssten wir uns da mal bewerben, weil wir passen ja irgendwie da rein. Und habe ich das gemacht. Und 3 Monate später setze ich im Rechner und tippe so Sachen ein. Da kommt auf einmal eine E-Mail von Civis und ich lese die so. Und während ich was anderes tippe, lese diese E-Mail, stelle fest, es ist gar keine Absage, sondern die haben uns nominiert. Habe ich halt überhaupt nicht mit gerechnet. So, und jetzt kommt das Krasse, weil es sind sonst nur, und ich glaube, es gab es noch nie, dass jemand nominiert war in dieser Kategorie, der nicht im professionellen Medienhaus angeschlossen ist. Also wir haben 5 andere Podcasts. Der eine ist von RTL, einer ist vom WDR, der andere ist von der ARD und der andere ist vom NDR. So, und RTL Plus. Das heißt, wir haben überhaupt keine Chance, diesen Publikumspreis zu kriegen. Also es gibt eine Jury, die hat bestimmt diese Auswahl von 6 Podcasts oder 5 Podcasts. Und jetzt darf man eine Woche die Leute abstimmen, wer denn diesen Podcast gewinnt. Und jetzt kommen ja alle hier unsere Hörerinnen ins Spiel, weil wenn nur einmal in der Kantine vom WDR sich alle beschließen, wir voten mal für unseren WDR-Podcast, haben wir ja keine Chance. Es besteht keine Chance, dass wir diesen Podcastpreis gewinnen. Außer alle stimmen für uns, die uns gut finden.
Und ich habe natürlich schon
abgestimmt. Und die das hier hören. Das ist gut. Wie geht das, Joscha? Erklär, wie das funktioniert. Man geht auf podcastpreis.civismedia.eu. Civis schreibt man C-I-V-I-S.
Genau, oder man klickt auf den Link, den Danny über Twitter geteilt hat.
Beziehungsweise der in den Shownotes sein wird.
Genau das, ja.
Ja, jedenfalls. Der Alex und ich haben ein Video produziert und haben ganz viele Fotos gemacht von unserer Einladung und so. Und weil wir posten jetzt, was das Zeug hält, um irgendwie eine Chance zu haben. Weil wir müssen alle, ist heute veröffentlicht worden, nach Berlin zu dieser Gala, die sogar im Fernsehen ausgestrahlt wird. Das wusste ich gar nicht. Genau. Und da will ich natürlich hin.
Und dann, wenn ihr gewinnt, musst du auch so eine Dankesrede halten.
Genau. So ja, 30 geil. Minuten. Nein, ganz kurz. Ja, cool, aber wir haben schon die eine nach Berlin, wir gehen zu dieser Gala. Wie verrückt das wäre, weil ich finde es nochmal diese Independent-Podcast, den wir irgendwie machen, ne? Wir ja auch hier mit, ja, wir haben halt keinen Verlag, niemand, wir machen das alles aus uns heraus. Aber was halt ein cooles Zeichen ist, weil, ich meine, es war ja immer unser Bestreben, irgendwie andere Leute anzustiften, das so zu machen. Also wir haben 2 Mikros, wir investieren unsere Zeit und sonst gar nichts und schaffen es halt doch irgendwie wirksam zu werden. Das finde ich total cool. Also ein schönes Symbol einfach, dass man das irgendwie schaffen kann.
Absolut. Ja, voll. Gerade wenn man bedenkt, bei den anderen sitzen halt echt, ich krieg's ja immer relativ gut mit, da sitzen dann doch immer eine Menge Leute dran, ne? Also 10 Leute plus kannst du eigentlich irgendwie immer rechnen meistens am Ende irgendwie so, die in diesen Produktionsfirmen irgendwie sitzen.
Das ist das Allerlustigste, weil in dem Anschreiben steht, aufgrund des Platzmangels in dieser Location darf jeder nur eine Begleitperson mitbringen. Was ja total gemein ist, weil wir sind nur zwei. Wenn ich sehe, wer da die Credits von dem RTL-Podcast hat, das sind halt 10 Leute oder so. Ja. Die kriegen alle so einen riesen Tisch. Weißt du, die kriegen alle so einen riesen runden Tisch und sitzen dann da. Und wir kriegen bestimmt so einen Katzentisch. Mit so zwei Stühlen. Völlig irre. Ich halte es immer noch für ein großes Missverständnis. Ich würde gerne, deshalb freue ich mich auch, nach Berlin zu fahren, weil ich würde die gerne mal fragen, vielleicht sind die ja da, diese Jury, was die bewogen hat. Also wie das, das ist einfach
steht krass. Steht da doch.
Aber kannst du noch ein bisschen mehr zu diesem Preis sagen, weil mir sagte der gar nichts. So, wer steht denn eigentlich dahinter? Wer vergibt den? Und,
Die Civis ist eine Stiftung, die sitzt tatsächlich hier auch in Köln und die ist gegründet worden 1987 und seit 1988 vergeben die europaweit eben diesen Preis. Und das ist ein Medienpreis, also für Journalistinnen und Journalisten. Die Kategorie Podcast gibt es jetzt erst seit 3 Jahren, weil braucht ja immer ein bisschen, ehe das reinschwappt in solche Sachen. Und ist ein sehr etablierter Preis, den aber natürlich von uns keiner kennt, weil das eigentlich so ein, ja, wie immer bei diesen Journalistinnenpreisen, das ist da in dieser Bubble drin und gegenseitig, aber wir, die Außenwelt kriegt davon gar nicht so richtig was mit. Mhm. Also diese Gala zum Beispiel in der ARD wird jedes Jahr Samstagnacht übertragen. Ich habe aber nie was davon gehört.
Ist nicht wie die Oscars oder so, aber die Civis Medienstiftung hat auch selber einen ziemlich guten Podcast, würde ich noch mal kurz noch einwerfen. Der heißt Quoted mit Nadja Zavura und Nils Minkmar. Der ist tatsächlich ganz cool. Nur so als Kleinzeit.
Ach, guck an, den kenne ich sogar. Ja. Das war mir gar nicht bewusst.
Das ist zumindest irgendwie unterstützt durch die Civis Medienstiftung. Oder ich glaube, die Nadja ist da irgendwie auch tätig für die. Deswegen, der ist ganz cool eigentlich.
Ja, und ich habe das Einladungsschreiben ja gekriegt und da sind halt unten alle, ne, Kooperationspartner sind halt alle Medienhäuser, die man kennt, also ÖRR, Privatfernsehen, die Schirmherrschaft hat das Europäische Parlament übernommen, also ist intern ein sehr renommiertes Ding irgendwie. Und deshalb bin ich auch so, also es ist total krass, dass wir überhaupt nominiert sind, ist voll irre.
Das ist schon krass, ne, wie du von, also ich, du jetzt ganz speziell natürlich von diesem fiktiven Podcast-Preis, den wir damals mal vergeben haben, zu einem echten gekommen bist, also zumindest in der Nominierung, finde ich schon krass. Voll cool.
Die goldene Podcast-Blase war mir aber lieber. Aber da waren wir ja von der Teilnahme ausgeschlossen als Hosts.
Habt ihr euch denn auch beim Podcast-Preis, deutschen Podcast-Preis selber nominiert, um schreiben zu können, dass ihr nominiert wurdet?
Nein, aber da war ich richtig entsetzt gerade, als du das auf Twitter schriebst, dass ich einen Journalist geschrieben habe, wir sind nominiert. Und dann habe ich ja durch dich erfahren, dass man das selber machen kann. Das ist aber auch nicht richtig ehrenhaft, oder? Überhaupt nicht.
Also es ist sehr lustig, weil also gefühlt, glaube ich, alle Podcasts, die ich so produziert habe im letzten Jahr, sind da natürlich irgendwie, ne, da reicht die irgendeiner vom Social-Media-Team immer ein. Ich habe auf jeden Fall mehr Podcasts, die nominiert sind als, wie hieß er noch? Robin Alexander war das, ne? Ja, genau. Sind alle mehr nominiert. Aber nee, das ist so, also wenn du dann da auf die Kategorien guckst, dann ist da halt von A bis Y sind da jeweils 50 Podcasts gelistet oder so, also es ist nicht so.
Ja, aber dann von Nominierung zu sprechen, ein bisschen komisch. Das heißt, man wurde halt nur nicht rausgeschmissen, weil man irgendwas Illegales macht. Das ist jeder drin.
Aber ja, das ist jetzt jedes Jahr um diese Zeit so, schreiben das immer die Leute und freuen sich, dass sie sich nominiert haben.
Sorry, wer ist Robin Alexander?
So ein Journalist.
Ein Journalist.
Den sieht man auch öfters so
von der Welt.
Von der Welt. Sieht man auch öfters irgendwie bei diesen Talkshows, wenn man die denn guckt. Ich habe sie auch lange
nicht mehr. Achso, und der hat geschrieben, hallo, ich bin nominiert, oder was?
Na, mein Podcast ist nominiert, ihr könnt es für mich abstimmen. Was so klingt, wie ich hätte wie wir heute das auch gepostet haben.
Ja,
und ich habe dann das Joscha erst mitgekriegt. Achso, das kann man sehen.
Ja, und bei LinkedIn ist das natürlich ganz extrem. Ja, da schreiben das auch alle, dass sie nominiert wurden. Das ist immer ein bisschen, ich muss immer schmunzeln, wenn ich das
lese. Aber ich finde, für einen Journalisten ist das natürlich ein bisschen fishy, ne?
Ja, also ich gehe mal, ich will ihm da gar nicht absichtlich irgendwas unterstellen. Ich vermute mal, er hat relativ wenig mit dieser ganzen Podcast-Vermarktung zu tun. Der setzt sich da halt einmal in der Woche hin oder wie oft auch immer, spricht da ins Mikrofon über seine Themen und den Rest regelt halt irgendwie dann die Produktionsfirma, Social Media Team von denen und so weiter. So wird es wahrscheinlich laufen. Vielleicht wusste er das auch gar nicht. Also ich würde ihm das jetzt nicht unterstellen wollen, aber tritt sehr verhäuft auf, immer wenn dieser Preis auftritt.
Ich meine, als Distinktionsmerkmal könnte man ja auch schreiben, dass man nicht nominiert ist, aber das machen bestimmt auch schon Leute.
Vielleicht auch, ja. Bei LinkedIn nicht, da schreiben immer nur alle, was sie sind und nicht, was sie nicht sind.
Ja.
Ich war jedenfalls auf LinkedIn letzte Woche und habe festgestellt, ich war da seit 10 Jahren nicht mehr und habe jetzt ganz viel reingeschrieben, dass die Leute wissen, dass es mich gibt. Und habe direkt eine Anfrage für Fotos machen gekriegt. Das ist echt toll.
Das ist gelohnt. Nee, das ist auch gar nicht so. Also, ich habe das für mich, mir hat das am Anfang auch recht viel gebracht, das Portal. Mittlerweile nicht mehr, weil ich irgendwie so ein Standing habe und die Leute halt so kenne. Aber am Anfang war das schon hilfreich. Ansonsten ist es halt irgendwie auch ein bisschen albern. Also ist halt so ein.
Wir gerade beim Thema Social Media sind, wir haben ja noch diesen blöden Twitter-Kanal. Also nicht blöd, unser Kanal ist nicht blöd. Aber ich habe ja fast alle Kanäle, die ich so betreut habe, gelöscht. Und bei dem habe ich noch so ein bisschen gezögert, weil ich das nicht ohne euer Einverständnis machen wollte, weil ihr, glaube ich, auch auf Twitter noch aktiv seid. Wollen wir den löschen?
Von mir aus.
Oder wie steht ihr dazu?
Alles weg, was keine Miete zahlt.
Also von mir, ich brauche den auch nicht. Ich bin auf Twitter eigentlich nur noch.
Bist du der Admin? Kannst du das selber löschen?
Bitte was?
Kannst du das löschen? Bist du der Admin? Wer hat den angelegt? Ich weiß gar nicht.
Ich glaube, ich habe den angelegt, ja.
Dann mach einen Abschiedspost und dann weg dann.
Okay, gut. Das heißt, wie sind wir für unsere HörerInnen noch erreichbar über unseren Podigy-Blog? Und einzeln über Blue Sky oder so?
Einfach.
Ja, einzeln.
Wir haben ja auch noch ein Handy für Audionachrichten, wenn ich das in Deutschland 6 Monate nicht angemacht habe. Wahrscheinlich sind da alles ganz viele Glückwünsche drauf.
Ich glaube, die SIM-Karte ist tot, habe ich glaube ich letztes Mal schon gesagt. Ne? Das war, weil man die nicht auflädt, dann löschen die.
Letztes Mal hast du es nicht gefunden nach dem Umzug, da war es verschollen. Dann hat es der Hund gefressen, dann war es ein Wasserschaden. Ja. Das sind immer jedes Mal eine andere Ausrede. Alles gut, Joscha. Wir sind noch zu erreichen unter uns.
Genau.
Genau.
Ihr wisst, wo ihr seid, wo wir sind, denke ich mal. Wo sind wir denn überall? Seid ihr bei Blue Sky und diesen ganzen anderen Sachen? Nutzt ihr das, diese neuen Alternativen?
Nee. Ich bin bei Blue Sky und auch bei Thread, aber mache ich nicht.
Also ich bin bei Blue Sky aber auch sehr passiv bisher.
Ich glaube eigentlich.
Und bei Mastodon bin ich auch, aber schon seit längerem, aber auch da sehr passiv. Ja.
Also eigentlich ist ja dann dieses, dass Twitter so ein bisschen kaputt gemacht wurde, auch irgendwie was Gutes für die. Also nicht, dass ihr da alle jetzt, aber das, ich bin auch wesentlich weniger aktiv und man ist irgendwie wesentlich weniger aktiv und beschäftigt sich weniger mit Social Media, was vielleicht gar nicht so schlecht ist.
Naja, dafür gibt es halt TikTok, ne?
Das ist ein
Großteil meiner Social Media Zeit ein.
Ah, das habe ich gar nicht. Ist das cool?
Ja, sei froh.
Sei froh.
Oh, fang nicht damit an.
Ich bin immer noch bei Instagram.
Der Algorithmus funktioniert einfach zu gut.
Ah, das ist.
Ja, bei Instagram bin ich auch.
Der Algorithmus funktioniert für mich sehr gut, muss ich sagen. Instagram, ich entdecke sehr, sehr viel Musik darüber. Und alles andere, wo ich irgendwann mal bei Amazon scheinbar geguckt habe und dann wird mir das da in Hülle und Fülle angezeigt an Werbung. Instagram ist meine Werbekonsumplattform. Aber Musik ist da tatsächlich so das Ding, wo ich immer eigentlich gefühlt wöchentlich neue Sachen entdecke. Was schon ganz cool ist.
Apropos. Wir müssen das wieder ordnen. Wir sind ja in Kategorie, hör doch auf. Wir müssen jetzt, wie immer, wie wir das immer gemacht haben, erzählen, was wir so gemacht haben, erledigt. Ich bin mein Part ist durch, mein Werbeblog, also Civis Media, ne, Podcastpreis bitte abstimmen. Bis Sonntag geht es. Also wer den live hört, bis zum 14. April müsst ihr das gemacht haben. Mhm. Und jetzt, wer möchte weitermachen? Wir haben uns so lange nicht mehr. Christiane, beim letzten Mal hast du gesagt, du hast so viel gearbeitet und hast nicht richtig Pause gehabt. Ist das immer noch so? Oder konntest du wenigstens mal Urlaub machen?
Ja, ich hatte schon Urlaub zwischendurch, aber so richtig erholt fühle ich mich trotzdem nicht. Aber das müssen wir hier, glaube ich, auch nicht so richtig breit treten. Ich gehe lieber gleich in die Podcast-News-Ecke rüber. Und zwar, ich habe auch ein neues Podcast-Projekt. Und zwar das erste Podcast-Projekt, für das ich Geld bekomme. Das hängt übrigens auch damit zusammen, dass ich beim BMBF-Podcast, unserem Zufallspodcast, nachher nicht so viel sagen kann, weil ich da befangen bin. Ich kriege gerade vom BMBF einen Teil meines Gehalts, also beziehungsweise ab Mai.
Ist das nicht ein Zufall, dass der Zufallspodcast da, ich glaube, das ist eine Verschwörung, die stattfindet.
Nein, das ist keine Verschwörung. Also, es gab eine Ausschreibung vom BMBF für das Wissenschaftsjahr 2024. Das ist ja so eine große Aktion, wo so ein Motto ausgerufen wird, worunter dann verschiedene Wissenschaftskommunikationsaktivitäten gebündelt werden und da habe ich mich beworben zusammen mit dem Benjamin Parson und wir, also der ist Professor für, ach Gott, maschinelles Lernen und Wissensrepräsentation. Also Benjamin hat total viel Ahnung von KI, so auf der technischen Ebene und darüber hinaus natürlich auch, also auch hinsichtlich Interaktionsforschung und so. Und ich beschäftige mich mit dem Thema ja auch jetzt gerade beruflich aus der psychologischen Perspektive. Und mein Chef kam auf mich zu und hat gesagt, hier, diese Ausschreibung, das wäre doch irgendwie ganz cool. Und da haben wir zusammen ein Podcast-Konzept entwickelt, das sich eben um das Thema KI dreht. Und ich habe noch gar nicht gesagt, das Motto des diesjährigen Wissenschaftsjahres ist Freiheit. Das heißt, wir mussten das irgendwie auch unter diesen Deckel packen, was natürlich auch irgendwie ganz gut passt. Also Freiheit verstehen wir im Sinne von Selbstbestimmung und Autonomie. Und deswegen so die Frage, ne, wie können wir eigentlich KI-Anwendungen so nutzen, dass sie unsere Selbstbestimmung nicht einschränken, sondern stärken. Das ist so unser zentrales Thema. Und genau, von April bis September kriegen wir jetzt diese Förderung. Das heißt, wir konnten dann auch für Benjamin Equipment kaufen und ein geiles Reporter-Mikrofon und eine Hilfskraft noch anstellen und die Postproduktion auslagern und so weiter. Genau, und das geht jetzt alles so langsam in die aktive Phase über. Wir sind jetzt gerade dabei, GästInnen-Anfragen rauszuschicken. Und dann könnt ihr bald diesen Podcast hören, der da heißt Autonomie und Algorithmen, Freiheit im Zeitalter von KI.
Sehr schön. Und wie kam das zustande? Kannst du das sagen? Also hast du dich da beworben oder was?
Ach so, genau. Also Benjamin und ich, wir haben einen Antrag geschrieben, ich glaube, weiß nicht, 8 oder 10 Seiten lang, wo wir so ein Konzept aufgestellt haben. Was ist eigentlich so die Grundidee? Wie könnten so einzelne Folgen aussehen? Was wären so Themen für einzelne Folgen? Wen könnte man da einladen? Wie viel Geld brauchen wir? Was wollen wir mit dem Geld machen? Also schon relativ detailliert alles aufgeschrieben. Und dann gab es halt eine Deadline, dann hat man das Ganze eingereicht und dann waren wir unter den glücklichen Projekten, die tatsächlich so eine vorläufige Zusage bekommen haben. Die Förderquote lag bei 25% ungefähr, glaube ich. Also deswegen schon ziemlich cool, dass das alles geklappt hat. Genau, und ja, da, also wenn man einmal diese Zusage hat, dann geht es wirklich so Schlag auf Schlag. Also ne, das war irgendwie im Anfang März haben wir die Zusage gekriegt und jetzt im April ging es schon los mit allem.
Krass, ja. Und das heißt, du produzierst den richtig auch, oder was? Du nimmst das auf und machst das alles? Oder was ist deiner?
Ja, genau. Also ich bin die Projektleitung, auch das erste Mal, dass ich eine Projektleitung innehabe. Das heißt, Benjamin und ich, wir konzipieren die Folgen zusammen und ich bin aber für das Ganze organisatorisch noch ein bisschen mehr zuständig. Das heißt, ich habe mich darum gekümmert, jemanden anzusprechen fürs Podcast-Cover und für den Jingle und setze die Let's Cast-Seite auf und solche Sachen und kümmere mich um die Hilfskraft und genau, das liegt so alles in meiner Hand und ich werde aber auch zu hören sein. Also Benjamin und ich, wir werden natürlich die Interviews führen und dann aber auch so ein Rahmengespräch noch drumherum führen. Und ja, also es ist ein arbeitsintensives Projekt auf jeden Fall.
Ja, glaube ich.
Großartig. Und hast du ja auch, wie ich, mit der Podcast-Blase zum Preis, bist du von einer Podcast-Produzentin zu einer richtigen Podcast-Produzentin aufgerufen.
Ja, cool. Zum ersten Mal kriege ich Geld dafür, genau.
Und kriegt man so viel Geld, dass man sagt, das lohnt sich auch oder ist das eher so ein, also?
Naja, also das ist quasi eine 25%-Stelle, die wir dafür ausgeschrieben haben. Also ein Viertel meiner Arbeitszeit wird dann in dieses Projekt reinfließen, plus, minus. Also ist natürlich immer nicht so, also kann man natürlich nicht stundengenauso abrechnen. Das wird auch je nach Monat so ein bisschen schwanken, aber 25% einer Vollzeitstelle kriege ich dafür. Ich kann dir jetzt nicht ausrechnen, wie viel das ist, aber so halt gut
für ein Projekt.
Joscha, kleine technische Anmerkung. Man hört dich total ins Mikro atmen. Ja. Bisschen drehen. Danke. Oder du wirst einfach alt und deine Nase.
Das ist tatsächlich. Ich sitze momentan die ganze Zeit zu. Das nervt mich total.
Ja. Ja. Ich war letztens bei der Hals-Nasen-Ohren-Ärztin, die hat zu mir gesagt, ich hätte sehr schön vergrößerte Nasenmuscheln von einer Hausstauballergie. Naja, egal. Ja, cool. Ansonsten, Christiane, Hessen, wie ist es jetzt so nach einem Jahr?
Ach ja, ich habe mich schon eingewöhnt. Ich vermisse Leipzig nicht mehr so sehr wie am Anfang, aber es ist natürlich immer noch eine wesentlich schönere Stadt als die, in der ich jetzt wohne. Aber trotzdem, ich mag es ja tatsächlich relativ gern. Ja, ist schon ganz nice. Es könnte grüner sein, meiner Meinung nach. Also Frankfurt und Offenbach, wenn man googelt, so wie grün, die sind so prozentualer Anteil, schneiden die total gut ab. Aber das liegt, glaube ich, nur daran, dass die so viele Dörfer drumherum einfach eingemeindet haben, die halt grüner sind. Und Leipzig hat halt in der Innenstadt selber so viel Grün. Und das fehlt mir hier so ein bisschen. Also, dass ich nicht einfach losgehen kann und in fußläufiger Weite, wie sagt man, ihr wisst, was ich meine, halt einen großen Park hat, wo man wirklich mal eine Stunde mal rumlaufen kann. Sowas habe ich hier nicht, das finde ich schade. Aber ansonsten ist es schon sehr cool. Also so von den kulturellen Angeboten her natürlich sehr luxuriös alles.
Schön. Sehr gut.
Toll. Ja. Joscha, mit was verdienst du jetzt Geld neuerdings? Mit was hast du dein Hobby zum Beruf gemacht?
Immer noch Podcast. ja. Ich bin jetzt bei der Zeit.
Das ist viel zu tun, ne?
Gerade ist anstrengend ein bisschen. Ich bin bei der Zeit mehr oder weniger, also nicht fest angestellt, aber mache so fest regelmäßig Sachen für die. Was jetzt Spezialfolgen mache ich immer, die am Samstag rauskommen. Also nicht alle. Ich habe gesagt, ich kann 3 pro Monat machen, weil ich keinen Bock habe, jeden Freitag dafür zu blocken. Da mache ich jetzt noch ein größeres Projekt auch für die, was so eine komplette Serie wird. Also 9 Folgen sind es, glaube ich. Kann ich jetzt, weiß ich nicht, ob ich da schon was zu sagen kann. Ich lasse es lieber.
Lieber.
Kommt im Mai.
Ihr habt alle so Geheimprojekte, weißt du? Christian, darüber nicht reden, das da. Ich bin der Einzige, der alles immer aus.
Also es kommt im Mai raus und geht irgendwie um Nazis in Amerika. Ich denke, so viel kann ich sagen. Mhm. Genau, und ist so ein Storytelling-Ding. Was ja so ein bisschen meine Spezialisierung geworden ist. Ansonsten ja, so die üblichen Sachen. Ne? Es kommen immer wieder was dazu. Es geht wieder was. So, aber ich bin auf jeden Fall gut ausgebucht, wo ich am Anfang des Jahres erst dachte, oh, so Spotify hat ja ordentlich Kürzungen gemacht. So, es gibt dieses Jahr gar kein Exklusivformat, kein neues von denen in Deutschland. So, letztes Jahr gab es ja dieses Boys Club, was ich gemacht habe, und noch so ein paar andere. Sowas wird es dieses Jahr alles nicht geben. Und dann dachte ich erst, oh, mal gucken.
Haben die so riesen Budgets gehabt? Hätte ich gar nicht. Ich hätte gedacht, Spotify für die ist das so ein paar Podcasts zu machen in jedem Land, also aus dem
Handel. Die haben unheimlich viele Leute entlassen. Also weltweit. Mhm. Weil, keine Ahnung, wahrscheinlich irgendwie Aktien, Leute wollen mehr Dividenden und sowas, ne, wie das dann immer so ist bei solchen Unternehmen. Genau, fürs ZDF mache ich, also beim Öffentlich-Rechtlichen bin ich eigentlich auch mittlerweile ganz gut drin, irgendwie.
Kennst du jetzt den Klaus Kleber?
Aber ich mache Pur Plus, so ein Kinderformat, was auch verpodcastet wird. Das startet jetzt, glaube ich, am Freitag, die neue Staffel.
Mhm. Bist du denn auch so ein armer Freelancer wie ich, der nie zu Weihnachtsfeiern so eingeladen wird? Oder wirst du vom ZDF dann auch mal so eingeladen, und darfst auch mal irgendwo dabei sein? Nee. Die vergessen uns dann einfach immer.
Gerade wenn du so Drittfreelance, also dazwischen sitzt ja dann noch eine Produktionsfirma und so, kannst du vergessen. Also ich werde manchmal von Produktionsfirmen eingeladen dann, aber ich habe dann auch keinen Bock dafür, nach München oder nach Berlin zu reisen wegen so einer Feier irgendwie. Das ist mir dann zu anstrengend.
Mach die doch bei dir.
Ja, ich mach die einfach alleine. Ich habe einen Hund. Ja, ich habe einen neuen Hund. Oder wir. Therese ist ja letztes Jahr verstorben. Genau, Lola heißt sie. Ist ganz happy und aufgeweckt und kommt auch aus Rumänien. Ist 3 Jahre.
Hast du schon mal, der war schon erwachsen?
3 ist sie,
ja. Der Hund? Ah ja, also musst du jetzt nicht von Grund
auf. Nee, aber natürlich, die hat halt 3 Jahre auf der Straße gelebt, ne? So, du musst schon so ein bisschen gucken. Wir machen auf jeden Fall Hundeschule und so, aber das ist auch richtig cool, das macht Spaß. Auch außer so ein paar Leute da, die sind so ein bisschen nervig. Diese Hundeleute mit ihren reinrassigen Hunden, ne? Das ist echt, naja. Oh. Der ist 3 Zentimeter zu klein für irgendein Turnier, Schönheitswettbewerb und solche Sachen hast du da, ne? Das ist immer ein bisschen albern irgendwie. Aber gut, sollen sie machen. Ja, das ist sehr schön. Ansonsten, was gab es denn noch so? Ich habe mich sehr viel mit Hi-Fi auseinandergesetzt im letzten halben Jahr. Habe mir eine richtig fette, krasse Anlage gebaut. Da bin ich sehr stolz drauf. Ich habe jetzt endlich einen Plattenspieler, der wirklich mit Abstand besser klingt als digitales Streaming-Musik hören, wo man es wirklich hört. Das ist sehr, sehr cool.
Cool. Und wie viel musstest du dafür Platz opfern in deinem Raum?
Das ja, steht ja im Wohnzimmer.
Ist das eine Riesenanlage oder ist das filigran?
Das ist schon.
Also in meiner Vorstellung hast du jetzt so einen Plattenspieler 10-mal so groß wie normaler, aussieht wie so ein Atomkraftwerk, so riesengroße Boxen, die unter die Decke gehen, wie so ein Konzert.
Nee, so groß muss es ja gar nicht sein. Also es ist schon größer als vorher, aber es nimmt jetzt nicht so wahnsinnig viel mehr Platz weg.
Ist das eine neue Anlage
oder Vintage-Dinge? Neu hätte ich mir das nicht leisten können. Neu hätte ich, also würde ich das Pendant neu kaufen, müsste ich bestimmt 30.000 Euro ausgeben. So, das, also es ist schon High-End. Ne? Ich bin jetzt, glaube ich, so insgesamt bei knapp 10. Aber das ist so geil, darüber Musik zu hören, wirklich. Das, also du denkst halt einfach, es klingt halt real. Also man denkt, die stehen halt vor einem. Und die Stimme, also es ist Wahnsinn, wirklich. So, wer sich.
Also, ich hab ja noch nie so gut Musik gehört. Ich muss mal zu dir kommen, weil ich weiß gar nicht, was du da beschreibst.
Das ist total. Nee, das ist so. Also, ich hatte vorher schon was Okayes. Was auch, ne, so für meinen Raum war die halt ein bisschen klein und dann dachte ich, hatte ich da einfach Lust drauf. So, und habe viel Podcasts über Hi-Fi gehört und das hat mich dann noch mehr angefixt. Und dann habe ich einfach so nach und nach geguckt, habe gebrauchte Sachen gekauft, also alte JBL Studio-Monitore, 4425 heißen die. Die sind auch schon ein bisschen größer, aber das klingt einfach so krass. Dann eine Endstufe, die getrennt ist von der Vorstufe und der Plattenspieler halt, ne? Das ist schon, denkt man dann auch nicht so schnell, dass so ein Plattenspieler, dass die Unterschiede da so krass sind. So, das ist zwar eine Bastelbude.
Wo ist das, wo ist der Fuß, der, ich weiß nicht, wo ist der Knackpunkt beim Plattenspiel? Ist das die Nadel? Oder
die Nadel ist nochmal einzeln.
Dass es sich gleichmäßig dreht?
Ja, das ist so ein Ding, die Entkopplung vom Tonarm ist so das Hauptding. Weil sobald da irgendwas rattelt, hörst du das natürlich im Ding so, ne? Und das ist so eine Roxanne Xerxes, heißt der, ist auch schon so aus den 80ern. Ist ein altes Gerät, was auch ein bisschen fummelig ist einzustellen alles. Und deutsche Ingenieure würden sich wahrscheinlich die Hände über den Kopf schlagen, wie komisch das zusammengesetzt ist. Aber es ist halt wirklich perfekt entkoppelt und der läuft so rund, die Basswiedergabe, das ist ein Traum. So, ich wechsle jetzt noch das System.
Wie richtest du die Anlage ein, nur durch Gehör oder hast du dann da so ein Einstellgerät auch oder nimmst du wirklich da akustisch was ab zum Checken?
Du hörst natürlich, aber dann hast du eine Wasserwaage, weil das steht, man kann sich das so vorstellen, das ist quasi eine Grundplatte, darauf sind drei Stelzen mit so Absorbern, auf der Grundplatte ist Motor und dieses Kugelgelenk befestigt, wo der Plattentiller drauf sitzt und der Tonarm ist quasi nochmal separat auf so einem auf einer Platte, die auf dieser Base sitzt dann, ne, auf diesen drei Pinöppeln, die man halt entsprechend einstellen muss, dass das Ding in Waage sitzt, aber der Plattenteller auch nicht dran kratzt. Ja, es ist einfach ein bisschen fummelig. So. Aber wenn man es dann einmal eingestellt hat richtig, dann macht das wirklich richtig Spaß, Musik zu hören. Also ich habe es momentan, seitdem ich das jetzt habe, das ist so Februar oder so, war ich grob fertig. Ich habe nochmal so ein bisschen mit Kabeln rumprobiert danach, was dann auch nochmal so kleine Unterschiede macht. Ich höre eigentlich jeden Tag 2 Stunden Musik morgens oder so, stehe auf und höre erstmal 2-3 Alben durch. So viel Spaß macht das. Das ist schon ziemlich cool, ja.
Irre. Ja, ich muss dich mal besuchen kommen. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, wie gut der Ton klingt.
Ja, das ist schon beeindruckend. Also habe ich am Anfang auch nicht gedacht. Vielen Dank an den Podcast Snake Oil Audio. Kann ich sehr empfehlen. Wer sich für Hi-Fi interessiert.
Deutsch oder Deutsch? Englisch?
Das ist so ein alter Boomer. der ist auch ein bisschen Boomer-mäßig so, aber sei es drum. Also, ne, völlig okay, aber man merkt halt einfach, der ist noch mal 30 Jahre älter. Irgendwie so, oder nee, so lange auch nicht, so alt auch nicht. Mehr. Scheiße, ich bin ja auch schon älter mittlerweile. 20 Jahre oder sowas. Aber der erklärt halt alles sehr gut und sehr einfach. Erklärt, was man beim Plattenspieler, wie so ein Plattenspieler, also wirklich von Grund auf an, wie funktioniert ein Plattenspieler, was macht Sinn, wie man was baut. So Direct Drive macht zum Beispiel eigentlich wenig Sinn, weil du direkt am Teller den Motor hast und das gibt dann natürlich Vibrationen. Ne? Also es ist, deswegen nimmt man im High-End eher.
So habe ich früher, als ich Kind war, die Platten meines Bruders zerstört. Seine Bruce Springsteen-Platten. Oh. Indem ich nicht mehr gelesen habe, dass wenn man ein Blatt Papier nimmt und das als Trichter aufwickelt, eine Nähnadel reinsteckt, man ja eine Schallplatte mal neu abspielen kann, wie das quasi das Grammophon, ja. Aber wenn man natürlich 8 ist oder 9, geht dabei, ist es nicht so gut für die aus dem Westen geschmuggelte Bruce Springsteen.
Oh ja, das war ja noch fieser dann. Das war, kam man ja auch nicht so ohne weiteres dann wieder dran. Ne? Ja,
Naja, wir lieben das.
Das ist gut.
Ihr könnt übrigens direkt weitermachen, weil wir dürfen 2 Kategorien auf keinen Fall auslassen in diesem Podcast. Dafür sind wir unseren Hörerinnen verpflichtet. Das ist erstmal beim Thema, was haben wir erlebt, ist erstens Konzerte. Da müsst ihr jetzt wieder drüber sprechen. Und Essen und Trinken. Wir müssen wieder gucken, was wir zum Thema Essen zu erzählen haben. Ohne das geht's nicht.
Konzerte. Ich war letztens.
Also, ich war auf keinem Konzert mehr seit Oktober.
Ich schon. Ich war auf mehreren. No Twist habe ich gesehen, mal wieder. Idols war ich jetzt als letztes in Köln. Das war ziemlich fett.
Ach ja, das habe ich wieder gesehen. Ich habe gesehen, dass du im E-Werk warst. Da bin ich Bescheid gesagt.
Ja, wir sind da, man fährt da abends hin und darf schnell wieder zurück.
Ja, ich weiß.
Das war auf jeden Fall ein gutes Konzert. Also gab zwar irgendwie so ein bisschen Kritik, weil die so ein paar politische Statements mit Ceasefire Now und so gemacht haben. Das findet man in Deutschland oft nicht so gut, auch berechtigt, auch unberechtigt, wie auch immer.
Nochmal Wasser,
ich hab's nicht verstanden. Es hieß hier Feuerpause bezüglich des Krieges da in Gaza. Sind halt Punks. Left-Wing-Punks.
E-Werk war ich irgendwann mal. Frage an dich, du bist der Profi. Dass dieser Raum, sobald du so groß bist wie ich, siehst du ab der sechsten Reihe ja nichts mehr. Und immer wenn ich im E-Werk, warst du schon mal im E-Werk auch, Christiane?
Nee, aber ich kenne das Phänomen.
Ja, ganz lang. So, weil ich beim E-Werk frage, Joscha, warum wäre es nicht für alle geiler, wenn der Raum nicht längs bespielt wird, sondern quer? Platz genug wäre ja. Also, dass die Bühne nicht im Längsschlauch sitzt, sondern viel mehr in die Breite. Du kommst quasi durch diese großen Doppeltüren rein und guckst dann da auf die Bühne. Verstehe ich nicht. Ich verstehe nicht, warum der Raum nicht längs gebaut ist.
Weil dann die ganz rechts sind, vielleicht nur so zu weit, weiß ich auch nicht. Weiß ich nicht. Also akustisch ist es natürlich sinniger, anders zu bauen tatsächlich. Der Sound im E-Weg ist jetzt aber auch nicht so brachial gut. Weiß ich nicht, kann ich nicht sagen, nenne ich, sorry.
Okay, Thema für mich abgackst, alles für zum Thema Konzerterlebnisse zu sagen.
Hast du was gesehen, Christiane?
Nee, ich habe nichts gesehen, aber ich gehe bald auf mein erstes klassisches Konzert, was nicht Neoklassik ist, sondern wirklich klassisch. Und zwar Gustav Mahler, das Lied von der Erde vom HR-Sinfonieorchester. Im Juni ist das erste.
Mit Aufzeichnung?
Weiß ich nicht.
Dann kannst du am Anfang audiophil husten, wir hören das dann auf der Aufzeichnung.
Nein, das mache ich nicht. Ich habe Klassik-Knigge, steht, dass man nicht husten soll. Ich werde Hustenbonbons mitnehmen.
Klassik habe ich auch noch gesehen, fällt mir gerade ein. In der Philharmonie war ich auch in Essen letztens. Und die Londoner Philharmoniker oder so heißen die? London Philharmonic Orchestra. Mhm. Ja, was haben die gespielt? Schostakowitsch, Tschaikowski und noch irgendwas. Immer wieder schön. Also ich brauche das nicht jedes Wochenende.
Wie kommst du dazu, Christian? Warum gehst du da hin? Hast du das selber ausgesucht oder?
Ich habe mir das selber ausgesucht, ja. Ich werde also nicht dazu Spaß, gezwungen.
Cool. Ja, hätte sein können, jemand hat dich eingeladen, nimmt dich mit, oder?
Nee, ich habe jemanden eingeladen. Du musst was
füllen.
Sehr schön. Nee, ist auch gut. Also sowas macht auf jeden Fall Spaß, finde ich. Ist einfach immer schön, so ein Orchester mal in live zu hören. Das ist dann doch irgendwie beeindruckend. Mm. Mm. Solange es keine Oper ist.
Ich bin sehr gespannt. Ja, ist ja mit Opern
gesungen, das
Lied von der Erde.
Aha, okay.
Also ist keine Oper, ne, aber hat auf jeden Fall Gesang auch mit drin.
Mhm. Ausprobieren. Konzerte ansonsten, nee, das war's, glaube ich. Also kann sein, dass noch irgendwas war, vielleicht habe ich das aber vergessen. Ich würde aber noch eine Musikempfehlung aussprechen.
Ich
habe sehr viel Platten gekauft und habe jetzt was ganz Neues, ziemlich Unbekanntes auch entdeckt. Die heißen Alm Discogs. Meagre Martin. Martin. Ich weiß nicht, ich glaube, das sind Amis, aber die wohnen in Berlin. Gut Punch heißt das Album. Oder Gut Punch. Ist so Indie mit so ein bisschen 80er, aber auch 90er Zeug drin. Also man hört ja mittlerweile auch sehr viel, dass so diese Grunge-Sachen so ein bisschen wiederkommen. Aber irgendwie mit einer wunderschönen Frauenstimme. Tolle Sängerin, irgendwie gute Kombo, gefällt mir sehr gut. Ist auch von 2023, habe ich aber jetzt erst vor ein paar Tagen entdeckt und direkt bestellt. Kann ich sehr wärmstens empfehlen.
Ja. Cool, höre ich rein.
Und ich habe zu Tidal gewechselt von Spotify.
Kenne ich nicht.
Auch in so einem Streaming-Service, der aber die Künstler um das Sechsfache, glaube ich, war das, besser bezahlt. Was immer noch nicht besonders viel ist, wenn man dann diese Zahl sieht. Pro Stream halt, aber pro Stream ist halt auch, sieht halt so oder so immer wenig aus. Und bessere Qualität. Und da ich jetzt diese Anlage habe, habe ich das sogar, also Lena war auch da und da habe ich das gezeigt und die hat es auch sofort gehört. Also man hört da dann tatsächlich doch den Unterschied im Gegensatz zu der Spotify-Auflösung. Und die Migration funktioniert mittlerweile auch sehr gut, weil es so Services gibt, womit man das dann einfach seine Playlisten synchronisieren kann. Und das Angebot ist quasi genauso groß. Also ich hatte so ein paar Sachen, die gab es dann nicht. Aber da lag es eher dran, weil ich da was gespeichert habe von irgendeiner Compilation. Und diese Compilation dann, weil Spotify hat ja unheimlich viel, du klickst beim Künstler auf Alben und dann hast du mehr Compilations als von den Alben, die gelistet werden irgendwie. Irgendwelche Best-of, was weiß ich. Und das hast du bei Tidal weniger. Da hast du eigentlich nur die Alben und immer mal sowas. Aber ansonsten funktioniert das eigentlich genauso gut. Und kostet auch nicht mehr. Ich glaube, das Familienabo kostet auch 16,99 oder sowas. Das wäre auch noch mal eine Empfehlung. Wechselt weg vom bösen Spotify. Darf ich das sagen? Ja.
Ich habe Spotify und Apple Music. Ich bezahle doppelt. Gilt das auch
das
als
ist okay, ja. Streamst du dann auch immer beiden gleichzeitig damit?
Nein, ich bin da tatsächlich so ein bisschen, das ist wahrscheinlich auch total Einbildung, aber ich bilde mir auch ein, dass es bei Apple Music besser klingt als bei Spotify. Deswegen höre ich, wenn ich so bewusst Alben hören will, gehe ich zu Apple Music. Wenn ich einfach nur Playlists hören will, gehe ich zu Spotify.
Aber gibt es da nicht auch schon so Migrationstools? Musst du mal gucken.
Boah, ich weiß nicht.
Also es gibt es, glaube ich, mittlerweile, ich glaube, das, was Tidal da angeboten hat, die können eigentlich alles. Und das ist dann wirklich so, dann hast du so ein Interface irgendwie im Browser, loggst dich halt quasi bei deinem Spotify-Account ein und sagst, hier, zieh das da rüber und dann kopiert der das einmal alles rüber. Und dann ist es wirklich synchronisiert. So. Und dann siehst du natürlich auch, was es nicht gibt, das wird dir dann angezeigt. So. Musst du mal probieren, dann musst du vielleicht doch nur einmal zahlen. Weil Apple zahlt, glaube ich, auch besser als Spotify.
Ja. Ja, ich muss mir das überlegen. Also wenn, dann würde ich am ehesten von Spotify wieder weggehen, weil bei Apple Music ist halt quasi meine Musikkollektion von 15 Jahren gesammelt oder so. Und das will ich jetzt auch nicht einfach aufgeben. Und bei Spotify mag ich aber das Musikentdecken so gerne, stimmt, weil viele Leute, die ich irgendwie bei TikTok sehe, so, wo ich merke, die haben coole Sachen zu empfehlen, die haben halt Spotify-Playlists.
Das ist mir auch schon aufgefallen. Diese Musikinfluencer, die haben alle nur Spotify-Playlists. Ich habe mich auch schon mal beschwert bei allem, den ich gut fand, und sag, mach mal eine Tidal-Playlist, bitte. ich suche das dann immer händisch. Ist ein bisschen nerviger, aber geht auch. Ja. Genau. Das war's zur Musik.
So. Ja, dann kommen wir zum Thema Essen. Es muss wie immer jeder was zum Thema Essen erzählen, sonst springen uns die Hörerinnen ab. Christiane, wie geht's deinem Reiskocher?
Ach, der ging mir jetzt gut. Der ist regelmäßig in Verwendung.
Siehst du, sage ich doch, habe ich von Anfang an gesagt, kauft euch einen Reiskocher. Ist einer der wenigen Haushaltsgeräte, die nicht wie der Sandwich-Toaster verschwinden, sondern ist einfach immer praktisch und immer für einen da. Reiskocher ist das beste Haushaltsgerät, was es gibt. Außer Joschas Pizzaofen.
Ja. Soll ich dann, war das jetzt so ein Hint?
Es sieht so gut aus, was du da machst. Ja, es ist, also was du da mal postest an Fotos, spektakulär. Ist das so ein 8000-Grad-Ding, was so unfassbar heiß wird?
Ja, 450 bis 500 kriegst du damit so hin, aber 500 ist meistens auch schon zu viel. Das ist ein, ich habe mir letztes Jahr schon einen geholt und war dann aber unzufrieden, weil ich natürlich, wie das immer so ist, wer billig kauft, kauft zweimal. Und es ist da dann tatsächlich auch so. Und den ich jetzt mir geholt habe, ist der Gozne Arc.
Wie schreibt
sich das? Gozney und dann ARC. Heizt mit Gas. Hat ein Thermometer, was unterm Stein ist, was natürlich gerade so für Pizzasachen und so sehr gut ist, weil du da eigentlich die Temperatur haben willst, weil oben ist es immer heiß, wenn da eine Gasflamme reinballert. Ne? Genau, und kostet 699 Euro. Also muss man schon wollen.
Kann man damit nur Pizza machen oder auch andere
Sachen? Im Prinzip alles damit machen, ne? Allerdings.
Was hast du denn schon mal darunter geschoben?
Was super geil geht, ist auch so Gemüse. Also letztes Mal, wo ich Pizza gemacht habe, ein Kumpel von mir ist vegan und dann musste ich mir natürlich irgendwie immer irgendwas ausdenken, weil Käse funktioniert dann ja nicht. Und da habe ich einfach Auberginen, Zucchini irgendwie vorher geschnitten, ein bisschen Knoblauch, Olivenöl, Thymian und sowas drauf. Und das einmal da rein, boah, das ist so geil, das macht so Spaß, weil es wirklich instant von unten, dadurch, dass du diese Hitze hast, fängt das an zu brutzeln und ist irgendwie in zwei Minuten ist das halt durch das Gemüse und kannst raus mitnehmen. Und damit habe ich dann die Pizza belegt. Aber im Prinzip kannst du da auch Steaks drin grillen oder sowas, ne? Wenn du irgendwie eine Eisenpfanne da vorher reinlegst, kommst du auch auf eine gute Temperatur. Zum Brotbacken ist er eher nicht geeignet, weil er sich nicht schließen lässt vorne. Ne? Dann müsstest du theoretisch die ganze Zeit wenden, was du bei der Pizza ja auch machst, ne? Dass du immer rumdrehst, weil die Flamme eigentlich nur so eine rollende ist, die so von links hinten kommt. Genau, aber Brot mache ich einfach im Bräter weiterhin so. Beziehungsweise habe ich jetzt auch mal so ein bisschen offen gebacken mit so Schamottstein, mit so, wie heißen denn diese, Lavasteine, ne? Genau. Die lege ich dann immer dazu rein und dann kann man das darüber dämpfen. Dann hat man ein ähnliches Ergebnis wie beim Bräter. Ja, das ist schon schön. Wenn man die ganze Zeit zu Hause ist, dann kann man sich mit Teig echt gut ausleben. Und dann sind Zeiten halt auch egal. So, weil die Zeit habe ich dann irgendwie, ne? Ja. Das war mein eines Highlight. Und ich habe meine Bratpfannen alle gegen gusseiserne bzw. schmiedeeiserne ausgetauscht. Und habe jetzt keine beschichtete Pfanne mehr, sondern beschichte die selber mit Öl. Und das funktioniert tatsächlich. Auch ich weiß gar nicht, wieso ich vorher eine andere brauchte. Und es ist einfacher zu reinigen, weil man muss nur einmal auswischen. Man nimmt einfach ein Küchenpapier hinterher, wischt es einmal aus und dann ist es das. Und jedes Mal, desto öfter man brät, desto mehr Patina kriegt man und desto besser wird diese natürliche Anti-Haftbeschichtung. Es ist eine Freude.
Ich habe auch eine Gusseisenpfanne. Ich war nämlich mal in einem Restaurant, ich sehe jetzt gerade modern, wo man sich so Steak selber braten kann auf so einem heißen Stein. Schon mal gemacht. Und ich dachte, jetzt muss man auch zu Hause machen. Und es geht allerdings nur, wenn schönes Wetter ist, weil ich habe mir jetzt auch einfach so eine gusseiserne Pfanne mit Gas und ich habe so einen kleinen Gasgrill drunter. Und die kriegst du auch richtig schön heiß und dann kann man quasi so Mini-Gas grillen. Und das macht auch richtig Spaß. Also in der
Ja.
Pfanne dann draußen. Aber es qualmt halt so extrem krass, dass es, also für drin ist nicht zu empfehlen. Man riecht danach 3 Tage wie Steakhouse.
Aber warum gehst du in ein Restaurant, um dir dein Steak da selber zu braten? Das ist doch völlig.
Ja, habe ich mir ja auch gedacht. Dann habe ich gedacht, das mache ich nie wieder, das mache ich jetzt zu Hause. Nee, ist aber ein neuer Trend. Wo war ich denn da? In Frankfurt? Nee, in Bonn. Genau, da kriegst du so einen heißen gemachten, was ist denn das?
Stein oder was dann? Ach so,
Schiefer oder so. Ja,
ja.
ja. Und der ist so heiß, dass er quasi 10 Minuten, während du den scheißt den Steak klein. Der große Vorteil ist, es macht Spaß, es ist wie Raclette, also irgendwie hat es einen Unterhaltungswert und du kannst natürlich deine Steakscheiben genauso machen, wie du sie haben willst. Also besser als im schlechten Steakhouse zu
Macht
vertrauen,
man das nicht in
finde
Korea
ich. Ja, nee.
auch? Ist das nicht so ein koreanisches Ding auch, dass die, also ich kenne so koreanische Restaurants, vielleicht ist es aber auch nur so ein deutsches koreanisches
Ja.
Ding, das weiß ich nicht.
Mit so
Genau, dass sie
Holzkohle
in der Mitte
drinne.
vom Tisch immer einen Grill haben und
Ja, ja.
dann grillst du dir quasi selber dein Fleisch mit den Sachen so, ne?
Ja. Wenn ich das immer, die Koreaner scheinen ja alle sehr streng zu sein, kulturell. Ich habe schon dreimal gemacht, einmal in London, einmal in Köln, einmal in Berlin. Und immer haben die Koreanerinnen, die uns bedient haben, mit uns geschimpft, wenn wir irgendwas falsch gemacht haben. Entweder falsch hingelegt oder zu lang oder zu kurz oder was, das Gas zu hoch oder zu niedrig gedreht, da habe ich immer auf die Finger gekriegt.
So.
Und das kann kein Zufall sein, das muss kulturell verhaftet
Kann
sein.
sein, dass die Italiener sind ja auch sehr streng, was ihr Essensgewohnheiten angeht, ne?
Und wurde immer mit mir geschimpft.
So.
Ich habe ja auch mit Feuer gespielt. Also meine Sensationsentdeckung, die ich seit Jahren zu Hause, aber gar nicht wusste, wie gut es ist, ist ein Mini-Gasbrenner. Kennt diese ganz, es gibt ja diese, wo man so eine Gaskartusche dran macht und Sachen flambiert, die gibt es aber ganz klein mit Feuerzeugbenzin. Und einfach sich ein Stück Ziegenkäse abzuschneiden oder ein Stück Camembert und das am Teller zu flambieren, dass der Ziegenkäse oben so brückt, ne, so richtig so eine Röstschicht kriegt oder dass so ein Käse schmilzt wie so Raclette-Käse, ist einfach das Beste, was es gibt vom
Ja, das
Fernseher.
kann ich mir vorstellen. Ich habe auch so ein Ding.
Wie so ein kleines Ding, zzz, einfach so
Das
am
probiere
Tisch.
ich auch mal
Macht
aus
richtig Spaß.
damit. Ich kenne das so, ich habe das, glaube ich, irgendwann mal für Creme Brûlée oder so gekauft. Da ist das, braucht man das ja
Genau
nur so
so.
um die.
Und diese großen Dinger sind ja aber in der Regel, das macht mir nicht am Tisch, da hat mir Angst, aber diese
Ja,
ganz
ich habe auch
kleinen
so ein
Feuerzeugbenzin, kannst du auf
kleiner,
den Tisch
ist wie so
stellen.
ein großes
Genau.
Sturmfeuerzeug oder so, ne? Nur, dass es halt so nach
Ja.
vorne geht. Ja.
Macht extrem Spaß und Sauerei. Kann ich nur jedem empfehlen.
Ich habe jetzt angefangen mit Gras zu kochen. Ist jetzt ja legal, darf ich jetzt ja sagen. Habe ich schon immer darüber gesprochen. Ne? großes Thema.
Was macht
Was
man
heißt
da?
das?
Butter. Und dann kannst du am Ende alles
Schmeckt
machen.
das?
Ja.
Oder kommt es auch nicht auf den Geschmack an?
Hauptsache, es knallt. Ne?
Aber wie muss ich mir das vorstellen? Machst du eine Cannabis-Butter
Genau, und
und
dann
dann
kannst du.
streichen die aufs
Nee,
Brot?
das ist mir dann auch zu heftig. Also, du musst erst das Gras musst du grinden, dann packst du das im Backofen bei 110 Grad für 20 Minuten, dann DK irgendwas heißt der Begriff, macht das. Also, man aktiviert das im Prinzip, das THC, und dann kann man. THC löst sich in Fett oder Öl. Und dann kannst du im Prinzip davon eine Butter machen, Olivenöl, was auch immer. Und das kann man dann einfach zum Kochen verwenden. Also, zum Beispiel, wenn man backen will, nimmt man halt diese Butter.
Aber wie dosiert man das
Ja,
denn
du musst
dann?
halt schon vorher wissen, wie viel da ungefähr in die Butter reingetan hast. Ansonsten könnte es schwierig werden, wenn du da irgendwie 20 Gramm reingetan hast und davon 5 Brownies machst, dann tschüss. Dann kannst du vermutlich erst mal
Aber so
schlafen.
krass mit der
Ich
Legalisierung,
find's so
ne?
geil,
Das ist
ne?
wirklich krass. Ja, weil ich meine, ich habe vor einem Jahr oder vor 2 Jahren meinen Eltern mal gesagt, aber wenn es legal ist, dann kiffen wir mal. Und die so, ha, ha, ha. Und Jetzt habe ich meine Mutter so weit, dass sie gesagt hat, wenn ich drei Pflanzen auf ihrem Balkon züchten will, hätte sie nichts dagegen. Und hat mich gefragt, ob es gegen ihre Rückenschmerzen hilft. Ich sage, es gibt extra Sorten dafür. Und ich bin kurz davor. Ich glaube, das wird der chilligste Sommer, den ich mit meinen Eltern je verbracht habe. Weil ich habe ja auch seit 20 Jahren nicht mehr gekifft. Ne? Letztes Mal, weil ich habe es immer falsch dosiert. Ich hatte keinen Dealer. Und jetzt fuchse ich mir wieder in das Thema rein und bin sehr gespannt, wie das endet. Aber die Vorstellung, dass meine Mutter mal gechillt, ist ein bisschen, finde ich, großartig.
Wie wolltest du das konsumieren dann? Weil du rauchst ja nicht, ne?
Ne, entweder mit nikotinfreiem Tabak.
Kannst du auch sonst Kamillenblüten also oder so nehmen, ne? Das weiß ich, haben so Argentinier, die ich kannte, immer gemacht.
Aber es gibt schön, es gibt jetzt wohl mittlerweile, habe ich gesehen, sehr viele nikotinfreie Tabakmischungen, richtig. Oder vaporisieren, ne? Also verdampfen. Ja, also. Aber da, so weit bin ich noch gar nicht. Ich muss erst mal warten, bis meine Pflanzen fertig sind, das dauert ja noch 3 Monate. Und dann probiere ich das einmal und entweder ich lasse die nächsten 20 Jahre wieder die Finger davon, wie jetzt, oder vielleicht ist es besser, das weiß ich ja noch nicht. Mal
schauen. Nimm nicht zu viel.
Vielleicht bleibt es auch ein einmaliges Erlebnis. Ja, ja, genau. Ich muss langsam. Nicht wie mit 18, wo man
sich ja, aber wenn du irgendwie direkt eine Flasche Wodka trinkst, so, dann ist halt auch nicht cool. So, ne? So ähnlich kann man sich das da auch vorstellen. Das ist
jetzt ein medizinisches Experiment, wird stattfinden.
Ich habe mir das jetzt ja medizinisch geholt.
Das hat tatsächlich geklappt.
Also es ist jetzt, ich habe gestern Geld überwiesen an die Apotheke. Dr. Ansai, irgend so ein Doktor in Kroatien, den ich über so ein Webformular anschreiben konnte.
Okay. Ja, das, auf Twitter geht ja gerade ein Shitstorm.
Ja, ich weiß.
Dass ihr den kranken Leuten das, den Shit weg.
Dazu sage ich, man muss nicht alles moralisieren, würde ich mal sagen.
Ja, ja. Ach, und der schreibt dir dann ein Rezept?
Genau,
oder
also ist du, EU? Genau, ist ja EU, das heißt, der kann dir das da verschreiben. Ich würde jetzt denken, wenn man irgendwie, das Problem ist halt, ich habe halt keinen Hausarzt. Wie wahrscheinlich viele von uns in unserer Generation irgendwie nicht, ne? So,
Jungspunde.
Ich weiß nicht, weil ich das letzte Mal, gerade seitdem ich selbstständig bin, war ich, glaube ich, nicht mehr beim Arzt. Weil ich irgendwie nicht so krank war, dass ich zum Arzt musste und einen AU-Schein brauchte.
Ich empfehle dir die Magen-Darm-Spiegelung ab 35, ja, weil Propofol ist das Beste, so, was du erlebt hast, cool, neben Gras.
genau, und dann ist das quasi so ein Webinterface, wo du halt ankreuzt, was du für ein Leiden hast. Dann überweist du dem 15 Euro oder, nee, 4,20 Euro. 420. Haben sie auch noch lustig gemacht. Genau, und dann wirst du auf so eine Apotheke verlinkt und diese, es gibt ja tatsächlich extra Cannabis-Apotheken, die haben einen riesigen Vorrat, also wirklich sehr groß und das ist wie so ein Traum-Coffeeshop für jemand, der gerne konsumiert, weil du halt irgendwie alles hast, du hast apothekenmäßig alles genau aufgelistet, wie viel Prozent CBD, THC und so weiter, also weißt ziemlich genau, was du da kriegst, dann kopierst du da diese Rezeptbeschreibung, kopierst du quasi raus, tust die in die Maske von diesem Arzt rein, drückst auf Weiter und dann wartest du ein paar Tage und dann kriegst du irgendwann einen Arztbrief und das Rezept, was du dann direkt an die Apotheke weiterleiten kannst.
Kann es sein, dass die Ampel, also die jetzige Regierung, es wirklich alle getrollt hat? Weil ich habe sowohl bei dieser Apothekensache als auch bei dieser Freimenge, die man zu Hause haben kann, also man darf ja 3 Pflanzen haben, die viel mehr abwerfen als diese 50 Gramm, die man besitzen darf. Das heißt, man geht ja stark davon aus, dass du das verschenkst oder günstig
weitergibst. Was du nicht darfst.
Auch diese Apothekengeschichte. Ja, ja. Aber es ist natürlich, aber nur die Übergabe ist ja, in dem Moment der Übergabe ist ja das, was verboten ist. Aber es ist doch ein Trollgesetz. Ja, wir haben es ja letztes schon mal unterhalten. Ne? Das ist, ich glaube, die haben die verarscht, die das nicht wollten. So CDU und so, ist so mein Eindruck.
Ja, also das Gesetz ist natürlich sehr komisch. Ne? Also wenn man ein bisschen in den Realitäten sich damit mal ein bisschen auseinandergesetzt oder selber regelmäßig irgendwie konsumiert, merkt man ganz schnell, hä, da passen ein paar Sachen einfach nicht. Ne? Mir ist es am Ende egal. So, ich bin erstmal froh, dass es jetzt soweit ist. Und der Rest wird sich dann wahrscheinlich mit der Zeit ergeben. Ne? Die werden das angleichen. Ich kann mir auch vorstellen, dass das vielleicht war das mit den Apotheken so ein Workaround, weil am Ende ist es ja so, das ist jetzt legal, aber theoretisch kommt man zurzeit ja an gar kein Gras dran. Weil wenn du ab April anbaust, ist das natürlich noch nicht so weit und ne, so.
Aber ist das denn so ein BTM-Rezept?
Nee, ist ja nicht mehr. Deswegen ist das ja auch so, deswegen ist das jetzt ja auch so easy. Weil es ja eben, das ist ja wie eine Ibuprofen 800 am Ende, rechtlich. So, ne, das ist zwar verschreibungspflichtig, aber kannst du mal eben, also deswegen meine ich, wenn man einen Hausarzt hat oder so, mit dem man ganz gut kann, kannst du da garantiert auch hingehen und sagen, ey, ich kann manchmal irgendwie ein bisschen schlecht anschreiben, kannst du mir ein bisschen Gras verschreiben? So. Sollte der jetzt, also kann der jetzt.
Ja, das kann man sich halt so schlecht. Man kann sich schlecht dran gewöhnen, finde ich. Also, dass es so normal ist jetzt auf einmal von heute auf morgen. Stimmt, ist ja jetzt, es fällt ja nicht immer
genau,
das Betäubungsmittel.
Genau, deswegen ist es kein BTM mehr. Deswegen ja. sind diese, ist es, also apothekenmäßig ist es halt auch nicht teuer. Also vorher war das ja wirklich wesentlich teurer, dass da irgendwie Krebspatientenprogramm irgendwie 40 Euro zahlen mussten oder so. So, du denkst ja, wer macht ja keiner. Und jetzt geht das bei von 4 bis 10 Euro. Ne? So die stärksten Sachen so mit 30% liegen irgendwie bei 10 Euro. Also es ist günstiger als in Holland oder Spanien oder sonst wo, wo es so halb legal ist, ne? So. Ich gehe mal davon aus, die Unternehmen, diese Apothekenunternehmen werden jetzt einfach skalieren, beziehungsweise die medizinischen Anbauer, weil der Bedarf da ist. Viele Leute haben Rückenschmerzen oder können nicht schlafen. Und dann skalieren die das Ganze hoch und dann ist auch kein Problem mehr, dass irgendwelche Leute, die wirklich krank sind, kein Gras kriegen.
Spannende Zeit. Bin sehr zuversichtlich.
Ich auch. Ich finde es erstmal sehr gut. Wobei sich, muss ich ehrlich gesagt sagen, in meinem Alter überhaupt nichts geändert hat. So, also wenn ich einen rauche, was ich vorher abends gemacht habe, wenn ich irgendwie einmal mit dem Hund um den Block gegangen bin, das habe ich vorher halt auch gemacht, mache ich jetzt nicht anders. Also es ist genau dasselbe. Und jetzt.
Ja, du bist aber auch nicht. Du bist aber auch nicht das typische Opfer für anlasslose Polizei.
Nee, überhaupt nicht. Also bei mir ist ja eher so. Ich wurde mal irgendwann rausgezogen und dann sagen, ja, nee, sie können weiterfahren. Du bist so rausgezogen, guckst an.
Sie sehen so langweilig aus.
Ihr mal wisstet, Jungs. So. Ihr könntet mir auf jeden Fall ruckzuck den Führerschein entziehen. Das ist jetzt ja auch noch so ein bisschen das Problem, ne? Dass diese Verkehrswerte, das ist alles auch noch nicht so richtig angepasst. Wissing hat da irgendwie was vorgelegt, das dauert aber noch. Und jetzt ist es auf jeden Fall so, dass wenn du abends einen rauchst und morgens Auto fährst und kontrolliert wirst, dann ist relativ wahrscheinlich, dass dein Führerschein weg ist. Das nur so als Warnung für alle, die da jetzt leichtgläubig sind. Also je nachdem, da ist es glaube ich dann so, da kommt es dann wieder aufs Bundesland und auf die Polizei an, wie restriktiv die das verfolgen, ne? Und wie die das umsetzen. So, das wird sicherlich, ich meine, in Bayern hat man es schon gehört, wenn man da jetzt irgendwie 99 Meter von der Schule entfernt ist und einen kifft, dann muss man 500 Euro zahlen. So.
Aber das wird sich ja einschleimen. Ich glaube, auch das ist absichtliches Getrolle, wie bei allen Gesetzen ja. Da wartet man auf Präzedenzfälle, auf Entscheidungen. Das wird sich jetzt rundschleifen.
Ja, also mit dem
weil irgendwann wird einer bis aufs Bundesverfassungsgericht ziehen und sagen, hier ist es unrecht. Also der Test der Cannabis-Reststoffe genau, nach so einer Zeit, dann wird es medizinische Gutachten geben und so ein Gedöns. Was ja alles bisher nicht so richtig gab, weil alles illegal war. Jetzt, wo es legal ist, ist ja alles viel einfacher auch zu besprechen. Ne?
Ich denke auch, das wird sich auch, aber also mich tangiert das wieder auch nicht so. Ich fahre eigentlich gar kein Auto mehr. Und wenn wir Auto fahren, dann fährt meistens Lena, weil die gerne fährt und ich eigentlich keinen Bock habe und dann passt das. Und sie raucht nicht. Ja. Von daher, gute Sache. Gut für Deutschland.
Gut ist das. Gut für Deutschland. So, Christian, wir sind abgeschweift. Hast du was zum Thema Essen beizutragen? Hast du ein Küchengerät?
Nee, tatsächlich nicht. Ich habe da gerade schon ein bisschen drüber nachgedacht und mir fällt nicht wirklich was ein, was irgendwie meinen kulinarischen Alltag revolutioniert hätte. Aber was anderes, ich habe das Next Level der Pflanzenmama erreicht. Oh. Ich habe jetzt mein eigenes Substrat. Habe ich gestern hergestellt. Nachdem
ich weiß darüber gar nichts.
Substrat ist das, wo die Pflanze drin sitzt.
Ja, genau. Nachdem ich wiederholt.
Also wir würden sagen Erde.
Ja, es ist halt keine Erde. Es ist halt nicht das, was du kaufst im Laden. Und es ist halt, also ich hatte wiederholt, wie fast jeder, irgendwie dieses blöde Trauermückenproblem. Also diese super kleinen Fliegen, die so unfassbar nervig sind. Und ich habe auch irgendwie alles ausprobiert, ne? Und es wurde immer wesentlich besser, aber sie ging nicht so ganz weg. Und dann fing auch so ein paar Pflanzen an, so halb weg zu faulen. Und ich dachte, so kann das ja nicht weitergehen. Und auch durch TikTok, wo es ja auch eine sehr große Pflanzenbubble natürlich gibt, habe ich mich dann informiert, was man dann so machen kann. Und habe gestern mein Substrat hergestellt aus Kokoserde, Pinienrinde und Perlit. Und das habe ich gestern mal hier so an ein paar Pflanzen ausprobiert. Und ich hoffe, dass sie sich darin wohlfühlen.
Das hätte ich
man Frage. Muss aber darauf achten, da sind keine Mineralien drin, man muss die dann düngen. Okay, also man muss man ja sowieso, aber da nochmal extra.
Und tauschst du das komplett aus?
Ja, also ich habe das komplett dann, ausgetauscht. Die ganzen die Wurzeln auch alle abgewaschen, die ganze dreckige Erde. Also ne, manche hat man halt schön gesehen, manche Wurzeln waren halt auch wirklich, konntest du in der Hand zerdrücken.
Echt,
ne? Die Fliegen machen die halt auch kaputt.
Ich hasse
und so.
Die Viecher.
Ja, und deswegen,
das ist gut, das werde ich hier
alles ganz schön.
Werde ich hier mal in den Haushalt geben. Wir haben nämlich auch so ein Problem.
Ja, mach das mal. Also Fadenwürmer war bisher so die beste Erfahrung. Die können tatsächlich schon relativ viel ausrichten, aber bei manchen ist es echt zu hart.
Ja, manchmal gehen die einfach nicht weg, die Viecher irgendwie, ne? Wir hatten so einen Pilz, so eine Pilzbox, wo man so in der Wohnung Pilze, das war auch der Horror. Das hat auch nicht funktioniert. Oh, am Ende sind immer so ein paar Pilze hochgekommen und dann direkt wieder eingeknickt. Und wir hatten 2 Monate irgendwie diese Fliegen da, haben schon komplett um die Kiste diese gelben Klebplättchen komplett drumrum gebaut.
Oh Gott.
Ja, und am Ende hat es nicht funktioniert. Das war ein bisschen traurig.
Ja. Ja, so eine Pilzbox, tatsächlich ist ein Zufall. Mein Kollege hat mir heute davon erzählt, der hat auch so eine Pilzbox und der hat Kräuterseitlinge gezogen und er hat mir ein Foto gezeigt, das sah einfach aus wie ein riesiger Mutantenpilz, was da rangezüchtet wurde. Also es kann offenbar auch
funktionieren. Glaube ich. Bei uns hat es irgendwie nicht funktioniert. Man ist es dann wieder so, sind so viele Faktoren irgendwie, ne? Ob es dann irgendwie die Erde ist. Und hinterher waren halt übelst viele von diesen, vielleicht waren es am Ende auch diese Fliegen. So, dass die, weil da waren einfach. Manchmal kauft man ja so scheiß Erde irgendwie so und dann kaufst du extra die super Bio-Erde, sonst was, und hast trotzdem alles voll mit dem Scheiß da irgendwie.
Drecks. Ja, komisch, dass in Bio-Erde Insekten drin sind. Das ist ja ein Rätsel.
Ja, weil
ich habe gehört, man soll den Backofen abbacken, eine Viertelstunde Blumenerde frisch.
Ja, habe ich auch gehört, aber da habe ich so ein bisschen Respekt davor, weil ich nicht.
Haben wir bei den Pilzen gemacht, hat nichts gebracht. Okay. Also bei den Pilzen stand das sogar drin. Man muss das machen.
Wie hat denn die Wohnung danach gerochen, wenn man Erde backt? Das geht. Da habe ich Respekt.
Nee, das war. Also erinnere ich mich jetzt auf jeden Fall nicht großartig dran, dass das ein Problem war.
Okay.
Irgendwie.
Probier doch erstmal eine Kaffeetasse für Erde, dann erzählst du uns bei der nächsten Folge, wie es war.
Ich jetzt, oder was?
Ja. Christiane erst hat jetzt ja das Substrat. Die braucht ja keine Erde mehr.
Ich brauche das jetzt nicht
Nie
mehr.
Nie wieder Erde. Ja. Sehr gut.
Toll, was für ein interessantes Hobby. Davon habe ich noch nie gehört, dass man sowas überhaupt machen kann.
Ja.
Habt ihr das gesehen, dass die ganzen Pflanzen, die in Holland sind, gar nicht aus Holland sind? Sondern eigentlich diese ganzen Pflanzen, die wir hier so kaufen. Ich weiß nicht, war das Böhmermann oder sowas? Wie heißt denn die Sendung von dem?
ZDF-Magazin.
Genau. Da war das.
Hab ich nicht.
Dass diese Monstera und wie die alle heißen, diese Pflanzen halt, ne, die man so kaufen kann. Da steht immer, die sind aus Holland, aber die können sich aus Holland nennen, wenn die quasi 15 Minuten in Holland stehen. und da immer umgepackt werden. Und eigentlich kommen die auch wieder aus irgendwelchen Niedriglohnländern und irgendwelche Leute werden mal wieder ausgebeutet. Ja, also ich will dir nicht die Pflanzenlust kaputt machen. Ich habe ja selber ganz viele von den Dingern stehen.
Ich weiß nicht, ob ich Pflanzen aus Holland kaufe.
Ja, also steht dann oft. Also ich glaube, wenn du diese IKEA-Sachen oder so kaufst, das ist dann auch, ich glaube, Holland ist einer der größten Umschlagsplätze. Deswegen geht das da oft rüber und wird dann in Europa verteilt oder so. Wenn ich mich recht erinnere.
Okay. Wenn meine Podcast-Verschwörungsidee stimmt, wird in der nächsten Folge Christiane sagen, ich habe jetzt ein neues bezahltes Podcast-Pack, darf ich aber nicht drüber sprechen, es geht um Pflanzen und Erde und Substrate.
Nee, das ist eine Nische, die will ich nicht bespielen, das machen schon ganz viele Leute und das ist auch sehr gut.
Gibt es Pflanzen-Podcast? Bestimmt, ne? Natürlich.
Muss.
Garantiert.
Ja. Ich würde sagen, der Zufallspodcast, den wir heute hören, grenzen wir ein zum Thema Pflanzen, was haltet ihr davon?
Also den wir als nächstes hören, dann,
Ja. Genau. Wir werden nachher nur grüne Podcasts sehen. Da freue ich mich schon. Wollen wir mal einsteigen in unser Thema? Haben wir uns ausgeplaudert?
Ja.
Ja. Dann, ich würde total gerne über die Subscribe mit euch sprechen, weil wir uns da kennengelernt haben. Könnt ihr euch noch erinnern?
Ja, klar. Rosenkohl. Du hast,
erzählt doch mal eure Lieblingserinnerung.
Du warst am Eingang und hast uns begrüßt.
Das war ja spontan. Ich bin ja hingekommen. Ich wollte ja erst nicht hin. Mit Josh habe ich schon mal erzählt. Ich wollte ja eigentlich nicht hingehen, weil ich ja auch so ein fremdelnder Mensch bin. So, ne, wenn ich Leute nicht kenne. Und dachte, bis zum Tag, wo das war, dachte ich, ach, gehst du wirklich hin? Also, so, aber mal so Ausreden versucht zu finden, nicht hinzugehen. Und habe mich dann aufgerafft, kam hin, war relativ früh da und habe direkt so Tische in die Hand gekriegt. Hier, bau die mal auf. Und dann war der Jenny noch da, hier vom Eimischen Podcast, hier gesagt, hier, wir müssen einen Eingang machen, wer macht mit? Ich sag, ich mach mit. Und schwupps, also von dieser Entscheidung, ich will eigentlich nicht dahin zu, ich hatte auf einmal eine Arbeit und Funktion, halt hat eine Stunde gedauert. Und das war auch sehr, sehr gut. Kann ich nur jedem empfehlen, dem es so geht wie mir, direkt sich eine Aufgabe suchen oder von vornherein eine geben zu lassen. Man kriegt direkt so ein anderes Standing für sich selbst.
Ja, dann funktioniert das Socializing auch von ganz alleine, ne?
Mhm.
Genau.
Ja.
Ja, man, ich komme mir immer so vor wie das fünfte Rad am Wagen und ich kann ja immer nur meine Unsicherheit durch Humor also ich werde dann lustig, was aber viele Leute ja direkt abschreckt.
Ich fand's sehr lustig.
Ich habe ja auch den Joshua Ja. Ja, du hast ja aber schon Bier getrunken.
Nee, ich fand's doch. Nee, vielleicht, ja. Rosenkohl gab's, ja. Ich weiß noch.
Ja. Oh ja. Das ist meine schlimmste Erinnerung. Und der Deutschlandfunk schuldet mir bis heute 50 Echt? Euro.
Was? Wieso?
Da gab's doch diesen Essensautomaten. Mit diesem Getränk. Ja, was war das? Ja, Essen gab's sowas, da drin? Ja. Ja. Snackautomat. So, und da musste man so eine Karte hat man da zum Aufladen gekriegt. Und ich habe 50 Euro reingesteckt, einen Schein, weil ich dachte, ich kann danach bestimmen, wie viel ich darauf zahlen will. Hm. Aber dann hat er die 50 Euro auf diese Karte gebucht. Hm. Und dann hatte ich eine Karte 50 Euro. Und dann hieß es doch aber, nee, der ist nicht für euch, weil das für den Deutschlandfunk intern war. Es war so ein Missverständnis, der war nicht für die Subscriber, weil der in einem anderen Bereich war und wurde danach abgeschlossen.
Ah, am Freitag, ja, Nachmittag.
Und Samstag, Sonntag. Und jetzt habe ich halt noch 48, also zwei Snickers, und jetzt habe ich noch 48,50 Euro auf dieser Karte. Ja. So.
Ja, das ist doof. Ja.
Und wie es immer so ist, man denkt sich so, man muss da noch mal hin und gucken, ob man so umtauschen hier und da, dann macht man es ja.
Nee.
Ja. Jetzt wahrscheinlich schon abgelaufen. Das sind alle meine Erinnerungen, die ich an die Subscribe habe.
Das war's schon.
Ja.
So inhaltlich habe ich und auch ich wenig,
damals Fan.
Wenig Erinnerung. Also, dass ich jetzt irgendwie
Ich weiß noch, dass wir beide wie Fanboys da rumgeschwurrt sind. Ja. Der Stefan war da, der Tim war damals da, Tim Fritlove und so. Und ich weiß noch, wie ich einfach nur dann immer dachte, ach, guck mal, die ganzen berühmten Independent-Podcasterinnen, die hier so rumschwurren. Die Becky war auch da, ne?
Hm.
Ja. Ja, genau. Alle waren da. Also was, alle.
Alle waren da.
Ja, ja, und dieses Jahr gibt es wohl eine neue.
Ja, Christiane, was ist deine Lieblingserinnerung?
Also meine Lieblingserinnerung im Rahmen der Subscribe war gar nicht auf der Subscribe selber, sondern dann später in einem Brauhaus in Köln. Aber so auf der Subscribe selber, boah, ich weiß gar nicht mehr genau. Es verschwimmt auch alles in meinem Kopf. Aber
was
ich
war
weiß
denn
noch,
im Brauhaus so schön?
Bitte was?
Was war denn im Brauhaus so schön?
Na, da ist eine jahrelang haltende Freundschaft entstanden. Oh, das ist schön. Ja, dass ich Jan da kennengelernt habe, mit dem ich ja jetzt auch zum Beispiel den Treppen-Podcast mache. Das war die erste Person, die ich nach dir, nachdem du uns reingelassen hast, angesprochen hast, weil ich ihn zumindest nicht vom Sehen her, aber so wusste, okay, das ist, glaube ich, der von einem Film-Podcast. Und das war, glaube ich, also das war, fand ich auch sehr schön, dass das Socializen so einfach war, auch als eher introvertierte Person.
War so, ne? Fand ich auch. Das ist wirklich da irgendwie so.
Mhm. Auf jeden Fall.
Ja, und es hat unser Leben verändert, zumindest meins.
Ja, meins auch.
Also ohne Subscribe wäre ich nicht nominiert für den Civis-Preis und ich hätte nicht drei andere Podcasts und hätte nicht 20 Podcast-Logos gemacht in den letzten zwei Jahren.
Hm.
Was soll ich sagen? Ja, ich auch. Scheinbar. Also, ob es dann genau das war, ne, es sind ja immer dann die Zusammenspiele aus allen Sachen so, aber am Ende hat mich das, glaube ich, auch in diese Richtung gepusht, dass ich gemerkt habe, oh, ich gehe Anti-Independent-Bewegung. Und kommerzialisiere alles. Nee, ja. Genau, und dieses Jahr gibt es wohl eine neue. Im November war das, oder was? Oktober?
Oktober.
Oktober.
Ja. In Berlin?
In Berlin. Also ich habe schon gebucht. Ich habe mich schon in dieses Formular, da gab es ja ein Formular, wer mitmachen will, kann man sich eintragen und anbieten, dass man die Veranstaltung schon mal supportet in irgendeiner Art und Weise. Ich habe direkt am ersten Tag hingemailt.
Ja, ich muss das bei dem neuen noch machen. Ich hatte das bei dem alten Ding gemacht und bei dem neuen habe ich es jetzt noch nicht, weil es ja eigentlich während des Berlin-Marathons oder so stattfinden sollte, was natürlich ungünstig ist, zwecks Hotelpreisen. Hast du da ein Hotel direkt in der Nähe gebucht oder was? Wahrscheinlich.
Ich schlafe einfach bei meiner Schwiegermutter. Die wohnt ja da. Das ist ja der alles, was in Berlin ist, ist für mich immer unfassbar praktisch. Weil meine Schwiegermutter denkt, ich will sie besuchen. Dabei gebrauche ich sie nur als Unterkunft. Aber ich habe sie trotzdem gern.
Stimmt, ich könnte eigentlich auch bei Freunden schlafen. Das ist das Praktische am
Berlin. Das funktioniert immer so, mit dem Civis-Preis ja auch. Ich sage, Ingrid, kann ich in meine Nacht bei dir schlafen? Und sie direkt, was ist? Warum bist du wieder hier?
Ja, ich weiß noch nicht genau, ob ich komme oder nicht.
Du musst?
Wer sagt das? Du?
Ich? Es gibt doch kein, also ich finde, also da muss die Ausrede schon groß sein.
Es gibt natürlich noch eine zusätzliche Veranstaltung, ne? Die auch so, die so halb Indie, halb prof kommerziell ist von Haus 1. Also von Katrin und so. Katrin und Susanne.
Am selben Tag? Nee,
nicht am selben Tag. Ich glaube, im November irgendwann. Das findet dann in München statt. So, das ist auch noch nicht alles hundertprozentig fest, so, aber das soll ein bisschen Diversität, also es soll, glaube ich, so wie ich es verstanden habe von Susanne, so ein bisschen so dieses, einer Seite diese professionelle Welt, oder ja, ich tue mich immer schwer mit diesem Begriff professionell, eigentlich kommerzielle Welt, mit der Indie-Welt verbinden, was ich eigentlich eine ganz schöne Sache finde, weil es gibt ja auch einige in dem Indie-Bereich, die alles ablehnen, was irgendwie, wo irgendwie für Geld gezahlt wird, mehr oder weniger, oder wo Produktionsfirmen hintersetzen, also mehr als einfach ein paar Leute mehr. Und die wollen es eigentlich so ein bisschen anders machen. Aber halt auch nicht so wie Spotify, die jetzt irgendwie mit ihrem All-Ears 250 Euro pro Ticket nehmen oder so. Und einfach alle ausschließen, die nicht Vollprofi sind. Also damit Geld verdienen, dass es sich für sie lohnt irgendwie. Genau, und es soll natürlich auch nicht nur wie bei Spotify All-Ears irgendwelche, wie kommerzialisiere ich meinen Podcast noch mehr, sondern dann halt irgendwie, wie man das von Haus 1 dann auch so ein bisschen kennt, irgendwie alles so ein bisschen diverser aufgestellt sein. Ne? Genau.
Aber Christiane, jetzt im Ernst, warum überlegst du zu kommen und nicht zu kommen?
Persönliche Gründe, zu viel Stress. Also wenn, dann würde ich mich auf jeden Fall auch vor Ort da komplett raushalten, weil ich bin an einem Punkt angelangt, wo ich Freizeitaktivitäten nicht auch noch mit zusätzlicher Arbeit aufladen kann. Und ich habe die Umfrage auch ausgefüllt, habe geschrieben, so ich kann gerne im Vorfeld irgendwie bei der, also ne, die hatten noch irgendwie Fragen, kann man im Vorfeld irgendwie bei der Organisation helfen oder dann vor Ort, und habe ich nur bei im Vorfeld angekreuzt. Weil alles andere ist mir doch im Moment echt zu viel. Und ja, tatsächlich ist es mehr gerade so ein Stimmungsding. Bin ich in Stimmung dafür oder nicht? Und jetzt gerade, jetzt, also jetzt zu diesem Zeitpunkt aktuell, würde ich sagen, nee, eher nicht. Aber ich weiß es nicht genau. Ich hätte schon Bock irgendwie, aber es, ja, es sind persönliche Gründe.
Oder wir sorgen dafür, dass alle deine Freiheitsinterviews für deinen Bezahlpodcast alle in Berlin stattfinden im Oktoberwochenende.
Nee, die Förderung geht nur bis September.
Wir müssen den Termin doch zurück verschieben.
Ja, ich komme auf jeden Fall vorbei. Wenn dann, ach so, die Bahn fährt dann ist ja auch, halt, ne?
Ja,
Streiks,
ja,
sind vorbei, ne?
Wenn es dabei bleibt, die Streiks sind vorbei, erstmal, ja. Genau.
Also nicht, dass die Bahn dann fahren würde. So ist ja jetzt auch nicht, dass es an den Streiks gelegen hätte, dass sie nicht fahren, aber vielleicht ein bisschen besser. Wobei bei mir, ich bin während dieser harten Streikphase gefahren und diese Notfallzüge haben bei mir super funktioniert, muss ich ja sagen. Ich bin einmal in die Schweiz und zurück. Ich hatte gar keine Probleme.
Ich bin auch nach München hin zurückgefahren, war auch super. Weil meine Erfahrung ist ja, beim Streik sagen ja alle die Reisen ab, die nicht fahren müssen. Und der Notfallplan funktioniert meist 98%. Ja. Wir waren zum Beispiel nach München immer viel zu schnell, weil die Gleise ja frei waren. Also wir mussten immer warten mit dem Zug.
Ja,
aber zurück zur Subscribe.
Ja, zurück zur Subscribe, weil so ein Gedanke, der mir noch durch den Kopf geht, ist, existiert denn eigentlich so diese Independent-Podcast-Szene, wie wir sie kennengelernt haben, überhaupt noch? So, als kritische Frage. Und ich habe das Gefühl, also ist natürlich jetzt vollkommen aus meiner persönlichen Perspektive, aber ich bin kaum noch im Sendegate. Ich bin, also Twitter bin ich nicht mehr, bei Blue Sky hat sich das irgendwie noch nicht so richtig etabliert und woanders, weiß ich nicht, kriegt man immer nur so bruchstückhaft irgendwas mit. Deswegen, also einerseits glaube ich, dass wir das brauchen so, damit irgendwie so ein Community-Gefühl wieder aufkommt. Andererseits weiß ich nicht, ob das überhaupt noch funktionieren kann.
Ich finde es auch spannend. Ich habe mich überlegt, in welcher Rolle wir eigentlich dahin fahren, weil vor fünf Jahren, wie irre das ist, ne? Wie lange das her ist, krass. Die 3 Jahre Pandemie sind einfach völlig an mir vorbeigegangen. Hab ich vergessen. Also vor 5 Jahren bin ich da hingegangen mit, oh, Podcast, ich finde das geil, ich habe meine Idole kennengelernt, hat immer die, ich könnte ja selber mal was machen. Und mittlerweile, ne, sind wir ja auch irgendwie gestandene Podcasterin irgendwie, also meine Rolle wäre schon mal anders. Und alle Podcasts, die ich so verfolge, haben sich ja auch, wie du sagst, aus dieser Independent-Szene manchmal so ein bisschen halb raus professionalisiert. Also sei ich das Spendensammler, wir nehmen Geld. Wir haben irgendwie dann noch so ein Patreon-Ding, wo du noch was bezahlen kannst, 5 Euro. Also meine größte Sorge wäre eigentlich, dass es auf der Subscribe jetzt ganz viel um, ja, Marketing und Self, wie nennt sich das, Kommerzialisierung, ja,
dann geht.
Also dass wir auch auf der Subscribe dann Workshops haben mit, wie binde ich Patreon-Kunden an mich und krieg Leute zu, dass sie mir 5 Euro spenden. So. Das wäre meine Hauptsorge.
Ja, ich habe gar keine Sorge. Außer, dass ich vielleicht nicht willkommen bin.
Ach Quatsch, Quatsch, das ist doch Blödsinn.
Ja, ich habe ja, es gab ja mal ein paar Podcasts, die das sehr so aus dieser Tim-Bubble da, die ja schon sehr aggressiv gegen Sachen für Spotify und so weiter vorgegangen sind. Aggressiv ist ein bisschen hochgezogen jetzt. Aber ich übertreibe ja manchmal auch gerne. Nee, wahrscheinlich nicht, ne?
Ich kann mir das nicht vorstellen. Also es ist ja nicht so, dass du jetzt irgendwie der Indie-Podcast-Szene komplett in den Rücken gekehrt hättest und damit nichts mehr zu tun haben willst. Es ist ja dieser Podcast.
Ich höre nur Indie-Podcasts.
Nur. Ja, eben. Und deswegen glaube ich nicht, dass da irgendwer böses Blut hegt oder so. Ich glaube, man kann die Gründe, warum du das machst, total gut nachvollziehen. Ich glaube, viele Leute würden das tun, wenn sie die Chance dazu hätten. So. Ja. Aber das heißt nicht, dass man die Kommerzialisierung nicht kritisch sehen soll. Ganz im Gegenteil.
Das stimmt. Ja.
Ja, für mich, ich sehe das vor allem jetzt, wo ich meine zwei Podcasts habe, die ich regelmäßig spiele, mit dem Kein Pardon Podcast, muss ich ja zwei Folgen die Woche online stellen und so. Und für mich als nicht kommerzieller Podcast, muss ich aber auch sagen, mittlerweile haben Spotify und diese ganzen Sachen aber auch echte Vorteile. Also weil für mich ist ja kein Unterschied, ob ich damit kein Geld verdiene oder damit kein Geld. Es kann mir eigentlich wurscht sein. Aber ich merke, zum Beispiel Spotify spielt viel schneller aus. Wenn ich das aus meinem RSS-Feed da von Podigy mache, dauert es zum Beispiel bei Overcast, da dauert es eine halbe Stunde, der Podcast da gelistet ist. Also die für jemanden, der kein Geld damit verdient hat, sondern ich nur Reichweite erzeugen will, ist natürlich solche großen Plattformen auch kein Nachteil, finde ich. Jetzt, wo Spotify auch Kapitel marken kann und so einen Scheiß, super.
Ja, und seien wir mal ehrlich, Kapitelmarken.
Das war eine provokante
These. Also ich meine, Danny mag ja Kapitelmarken. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wann ich das letzte Mal eine Kapitelmarke genutzt habe beim Podcast hören.
Ja, du bist aber auch kein Nerd. Kein Pardon zum Beispiel. Die eine Hälfte unserer Kein Pardon-Zuhörerin sagt, ich liebe das, wenn ihr abschweift. Die andere Hälfte sagt, ihr könnt immer mehr über den Film sprechen. Eine Kapitelmarke, die sagt, bis hierhin privat und ab hier geht's zu dem Film, ist für solche Leute einfach Gold.
Ja, gut, das stimmt. Ja.
Und dann siehst du bei Spotify dann auch die Statistiken immer, wie die Leute so, nur die Hälfte. Die
ja, ich glaube, die haben das auch ein bisschen also offener gemacht. Leute, ne? Also man hat mittlerweile mehr Zugriff bei Spotify auf die Zahlen. Irgendwie hatte ich letztens irgendwo gelesen.
Ja, als Podcast, genau, du kannst das Podcast registrieren und kriegst da richtig geile Statistiken. Also zum Beispiel 10-mal besser als bei Podigy mit meinem Vertrag. Weil du da wirklich siehst, wann hören die Leute, welches Geschlecht haben sie und wann steigen sie aus, Sekunden genau, was überspringen die.
Die wissen halt einfach mehr, ne? So, das ist ja schon.
Ist eine Horrorstatistik natürlich, wenn man Podcasts macht, weil ich gucke da gar nicht rein. Der Alex zum Beispiel im Ostkinder-Podcast, der guckt viel rein, ich sage, ich will das gar nicht sehen. Weil ich mich beeinflusst das immer direkt. Also wenn ich weiß, die Leute springen nach 6,5 Minuten ab, will ich nicht rein und gucken, was hast du da gesagt? Oder wie provoziere ich Leute dazu, länger als 10 Minuten zu hören? Also das ist dann schon, das setzt mich zu sehr unter Druck. Ich will das schon alles gar nicht mehr wissen.
Ich weiß das auch alles nicht.
Aber die Frage von Christiane zurück, gibt es diese Podcast-Szenen noch? Ich glaube, sie gibt es noch, weil ich glaube, sehr viele Leute immer noch aus Spaß Podcasts machen oder nicht richtig davon zu leben. Oder, glaube ich, wie es vielen gegangen ist, mittlerweile davon leben können, aber die Grundintention noch da ist, die ursprünglich da war, halt jetzt nur geiler mit Geld. Aber sie hat sich schon verändert, die 5 Jahre, glaube ich. Ich glaube, es wird sehr viele andere Workshop-Themen geben. Weil ich glaube, diese ganze Bastelei ist zum Beispiel vorbei. Also wenn ich sie jetzt mit dem Podtrack, den ich mir kaufe, wie einfach das in den letzten 5 Jahren ist, Plug and Play, USB-C reinstecken, zwei Mikrofone, du musst nichts tun, es funktioniert einfach. Wenn ich überlege, wie schwierig das noch vor 5 Jahren auch mit uns war, wie wir angefangen haben zu basteln, dann hier Reaper und dann Studio Link und teilweise dann USB, also ja, das hat sich auch
total geändert. Technisch hat sich extrem viel
geändert. Ich benutze das immer noch, also nichts gegen Ultraschall und Studio Link.
Nee, gar nicht. Aber jetzt zum Beispiel, jetzt durch die Rode ganzen Mikrofone, ich habe hier zum Beispiel einen Kein Pardon Podcast, haben jetzt immer Gäste. So, und die über Zoom. Ne? So. Und ich schicke denen einfach das Rode NT-USB-C mit einem iPhone dran und die sollen einfach in der Sprachnotiz eine App auf Record drücken und das ist meine Backup-Aufnahme. So, weißt du, ich schicke mir das einfach komplett zurück und ich muss mich nicht, das funktioniert einfach, ne?
Ja.
Steckst du an, fertig, ohne Friemelei, was, wenn ich noch weiß, wie Tim immer vor 8 Jahren, 10 Jahren erzählt hat mit seinem Podcast-Koffer, wo er schwierig mit so.
Ja, das ist schon alles wesentlich einfach, also die technischen Hürden. Allein dadurch, also das ist sicherlich ein Vorteil der Kommerzialisierung gewesen. Dadurch ist ein bisschen die technische Hürde definitiv gesunken, weil halt viele von diesen Professional-Audio-Herstellern, die so professionelles Audio-Equipment haben, wie Rode, Mackie, Tascam, Yamaha, alle eigentlich eine Podcast-Sparte aufgebaut haben und da wesentlich mehr Kohle reingesteckt haben, also einfach Produkte entwickelt haben, ne? Was jetzt vor ein paar Jahren einfach dann so spezifisch noch nicht gab, so, ne? Allein dieser Rode Caster oder so, gab es ja vor 6 Jahren auch noch nicht, so, das kam dann ja im Prinzip alles erst im Nachhinein, da gibt es jetzt, glaube ich, schon die zweite Version von und genau dasselbe hat auch mittlerweile Yamaha, hat Tascam, hat Mackie. Also die haben eigentlich alle diese Dinger inklusive Processing teilweise. was oft auch ein bisschen schlecht ist. Mikrofone sind günstiger geworden, ne? Man kriegt sehr gute Mikrofone mittlerweile für wenig Geld, die auch schlechte akustische Umgebung kompensieren können und so. Genau, der ganze Restaurationsteil, was irgendwie so Audio besser klingend machen durch diese ganze AI-Welle ist, hat jetzt natürlich...
Da kommen wir gleich zu, da habe ich nämlich auch eine These mitgebracht. Das sparen wir uns kurz. Christiane, hast du denn eine eigene Antwort auf deine Frage schon?
Was war meine Frage nochmal?
Ob es diese Independent-Szene überhaupt noch gibt? Hast du da dieselbe Antwort drauf?
Ja, ich glaube schon, dass es die gibt und dass wir uns einfach aus den Augen verloren haben und dass wir uns aber auch mittlerweile mit anderen Themen beschäftigen. Also so dieses, ich kann mir vorstellen, dass auf der Subscribe dieses ganze Enabling, ne, wie starte ich überhaupt einen Podcast, was brauche ich eigentlich dafür, wie kriege ich die Technik zum Laufen und so, dass das nicht mehr so ein großes Thema sein wird, sondern vielleicht eher sowas wie, naja, wie können wir uns als Indie-Podcast-Produzierende überhaupt auf diesen großen Plattformen noch beweisen? So was können wir an Marketing-Maßnahmen, die irgendwie auch handelbar sind, eigentlich durchführen, um eine Sichtbarkeit zu erhöhen? Das ist ja auch ein Thema, was mich immer weiter rumtreibt, auch wenn dadurch, dass ich meine eigenen Projekte so extrem habe vernachlässigt, ich da auch mittlerweile total entspannt bin und mir die Zahlen völlig egal sind mittlerweile. Also das neue Podcast-Projekt ist was anderes, weil da mussten wir auch so Erfolgsmaße angeben, wo wir mal hinwollen. Aber ja, trotzdem so dieses Thema Auffindbarkeit und Sichtbarkeit, das treibt mich natürlich auch nach wie vor um und ich glaube, dass das durch diese größere Kommerzialisierung auch ganz viele andere Leute, die so in so einer ähnlichen Sparte sind wie wir halt, beschäftigt.
Ich fand es halt total krass, direkt als Antwort, ich habe für den Kein Pardon Podcast, habe ich mal 50 Euro für TikTok-Werbung gemacht und danach hatte ich 100 Hörer mehr. Hören, wo ich dachte, ey, wie krass, wenn ich jetzt 10.000 Euro Werbebudget hätte, bist du in den Podcast-Shorts. Das ist halt nur eine Geldfrage, weil Social Media irgendwie tot ist, man kriegt ja keine Reichweite mehr ohne bezahlte Reichweite.
Das ist wenn das krass, entsprechend skaliert, das ist einfach, ne? Also ob du dann, also ich weiß ja nicht, inwieweit das...
Nee, einfach durch die Sichtbarkeit, also einfach, dass du Leute, ich meine, Kein Pardon ist ein Randgruppenthema schon, das sind ja schon echt wenig Leute. So. Aber stell dir vor, das ist ein geiles Thema und dann Kohle und dann kannst du richtig was drauf haben. Das ist schon... Genau,
aber sagst, ganz kurze Nachfrage, diese 100 zusätzlichen Downloads, sind die denn nachhaltig oder war das nur für eine
mehr
Folge?
Hörer, 100 mehr. Wir hatten irgendwie, weiß ich, 230 Leute haben da drauf geklickt und so um die 90 bis 100 sind geblieben.
Ah ja, okay.
So als Peak, wo du merkst, die Kurve bleibt oben. Mhm. Ja.
Das ist
also
ganz
als eine
cool.
Frage des Geldes. Und deshalb finde ich das so spannend, was du sagst, weil erstens, das fände ich spannend für die Subscriber, mal die Frage im Vorhinein zu stellen oder auf der Veranstaltung selber. Wie viele Podcast-Projekte haben sich einfach 5 Jahre auf dieser Subscribe gegründet? Weil wir kennen ja jetzt nur uns, was wir schon gemacht haben, ne? Du mit dem und wir und dann, die Nicole hat ja noch viel gemacht mit dem, ne? Also wir kennen ja allein 5 Leute, die irgendwie Projekte gestartet haben. Wie viel ist da eigentlich aus dem Treffen entstanden? Und kann man das heute nochmal wieder hinkriegen? Und vielleicht sogar provozieren, indem man auch ein Modul schafft innerhalb dieser Subscribe, wo man schon mal so, dass man sich nicht zufällig finden muss wie wir, sondern vielleicht schon ein bisschen was anstoßen kann, thematisch, finde ich auch spannend. Weil ich glaube, es haben sehr viele Projekte gegründet danach, die vielleicht nicht alle überlebt haben, aber viel experimentiert worden.
Ne? Ja.
Und fand ich auch ganz spannend jetzt zum Thema AI, das ist mir nämlich aufgefallen und dir, was du gesagt hast, Christiane, mit wie können wir uns abheben vom Kommerziellen. Ich glaube, das könnte auch ein gutes Thema für uns sein, für die Independent-Podcast-Szene. Also Beispiel, wenn ich 2 Stimmen im Alex aufnehme, ich habe jetzt mal Euphonic gekauft, testweise, und du machst diesen Filter rein, kannst du in 2 Stunden einfach mal schön 2 Minuten rauskicken. Also perfekten Ton machen, ne? Diese Algorithmen sind ja cool, die haben ja auch so einen AI-Voice-Filter, jetzt wo du so Hall und Echo unterdrücken kannst. Und ja, so überperfekte Produktion, ist das, was wir wollen eigentlich als Independent? Oder ist gerade der Reiz, den wir machen, wie mit diesem Podcast auch zu sagen, wir schneiden das nicht wie Joscha für seine kommerziellen Produkte noch mit AI-Füllwörter rein, wenn einer vergessen hat, was zu sagen, sondern ist vielleicht das Unperfekte, das, was uns jetzt unterscheidet von AI und den perfekten Audioproduktionen, die 1.000 Euro kosten. Oder wollen wir das auch weghaben? Ist das die neue technische Herausforderung, so zu klingen wie ARD-Mediathek? Also wo geht da die Reise hin, wie man so sagt?
Also erstmal, diese ganzen professionellen Podcasts klingen alle gar nicht unbedingt so gut. Also ich kriege teilweise Aufnahmen, wo ich mir auch nur denke, ja, hä? Was soll das? Wo man dann sich wirklich wundert und denkt, okay, das ist jetzt irgendwie ein Projekt, wo irgendwie ein paar tausend Euro pro Folge drinstecken und dann ist aber die Hostaufnahme irgendwie in einem halligen Raum aufgenommen. So, ne? Also am Ende ist es da oft auch nicht großartig anders, dass die auch nur einen Podtrack und ein SM7B und sich dann im schlimmsten Fall noch in einen schlecht klingenden Raum setzen. So, ne? grundsätzlich würde ich sagen.
Was für dich ja gut ist.
Nee. Nee, das ist ja nicht meine
ich
Hauptarbeit.
Dachte, weil du mehr arbeitest.
Meine Hauptarbeit ist ja eigentlich das Erzählen. Also Sprachrhythmus und Musik so ansetzen, irgendwelche Soundeffekte. Das ist eher nervige Arbeit, die ich möglichst auslagern will, eigentlich so, ne? Was durch diese AI-Sachen in Teilen ganz gut funktioniert. Aber wo ich tatsächlich mittlerweile ein Problem sehe, es wird dadurch viel mehr erwartet, dass das jetzt mega krass klingen soll. Und so gut sind die Sachen dann halt eben doch noch nicht. So, es wird immer, das ist alles die Goldlösung und alles ist perfekt. Wenn du da aber zu viel drauf knallst, klingt es am Ende doch scheiße so. Und du kriegst Glitches, die Stimmen verfangen an, unnatürlich zu klingen. Und es klingt irgendwann so, wie wir es eigentlich nie haben wollten. Nämlich nach so einem Radio, ich sitze mitten in deinem Gehirn drin, so, ne? Weil das so durchproduziert ist. Was auch die professionellen Podcasts, wenn man sich zumindest jetzt früher so diese NPR-Guides und so angeguckt hat, also aus Amerika, wenn man sich damit auseinandergesetzt hat, ziemlich schnell gemerkt hat, nee, das ist eben nicht das, was Podcast ist, so, ne, zumindest jetzt so rein von dieser audiotechnischen Sicht, sondern dass es eigentlich ein natürliches Gespräch ist, ne. Deswegen bin ich tatsächlich gar nicht so ein großer Fan von Überproduktion mit Auphonic und zusätzlichen DX Revive und weiß ich nicht, was alles so, ne. Also ich nutze es natürlich auch, aber würde ich auch noch mal so als Tipp geben an alle, die damit was machen, nutzt es in Maßen. Lasst lieber ein bisschen Raum da, weil irgendwann wird der dann abgeschnitten und dann musst du auch zu sehr noch mal quasi in die Post-Post-Produktion reingehen, was dann einfach nur noch mehr Zeit frisst. Ich weiß gar nicht, was die Frage war.
Wie können wir uns unterscheiden von professionellen? Also was können die Independent-Podcast-Szene leisten, jetzt wo wir die technischen Hürden abgeschöpft haben?
Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass wir diese Frage schon tausendmal diskutiert haben. Aber vielleicht jetzt mit dem neuen AI-Dreh noch mal ein bisschen stärker, keine Ahnung. Also ich habe das Gefühl, ich denke, dass die Authentizität, oh, dieses Wort, das hat man doch auch zigmal, dass das niemand aussprechen kann, dass das ein, wie sagt man denn, so ein, wie heißt das, wenn das so ein Haupt, ja, danke, genau das Wort habe ich gesucht, der Unique Selling Point, der Indie-Podcast sein wird, also natürlich nicht nur der, ne, das wird für viele Podcasts ein starkes Argument sein, warum man die hört oder nicht, gerade für die Leute, die irgendwie noch mit den stärker selbstproduzierten Podcasts irgendwie groß geworden sind, in Anführungsstrichen, ich glaube, dass das nicht weggehen wird und dass KI-Anwendungen da potenziell schädlich sein können, um genau diese Authentizität und Natürlichkeit irgendwie zu untergraben. Aber andererseits führen wir diese Diskussion, habe ich das Gefühl, schon Ewigkeiten, so generell, wenn es um das Thema, wie gut muss der Klang sein, geht. So, also ne, wie hochpreisig muss mein Equipment sein, was muss ich da reinstecken, reicht das, wenn ich mit einem iPhone aufnehme oder bla bla bla, wo wir eigentlich immer gesagt haben, naja, es muss schon ein gewisser Mindeststandard erreicht sein, aber wenn der da ist, dann ist irgendwie auch gut so, Hauptsache es tut nicht weh in den Ohren. Ja. Und irgendwie habe ich das Gefühl, das wird sich halten, so dieser Standard. Also ich kann mir nicht vorstellen, also ich habe auch gehört, dass die AI-Anwendungen irgendwie richtig krass sein sollen und ich habe das selber noch nicht ausprobiert, weil ich da auch ehrlich gesagt wenig Interesse und für mich auch keine Anwendung sehe. Aber solange das irgendwie noch nicht alles super perfekt ist und solange man das im Extremfall sogar erkennt, dass da so ein AI-Ding drüber gelaufen ist, wird das doch eher unattraktiv bleiben.
Ja, also zumindest wenn man diese Tools jetzt, abgesehen jetzt irgendwie von Auphonic oder so, aber wenn man jetzt so einzelne Plugins nicht damit umzugehen weiß, oder auch dieser Adobe, von Adobe gibt es ja auch sowas, ne? Wenn man nicht damit umzugehen weiß, würde ich da eher von abraten, weil dann macht man nur dieses, oh, wenn ich noch mehr aufdrehe, das klingt ja noch weniger nach Rausch. Und da merkt man aber, irgendwann vergisst man dann, dass die Stimme eigentlich gar nicht so klingt und die eigentlich nur noch irgendwie hochskaliert ist durch irgendwelche Spektralanalysen, bla bla Sachen. Also ich bin da gar nicht so ein großer Fan davon und würde da jetzt auch nicht zu viel von raten. Fangt auf jeden Fall nicht an, Handy.
Aber eigentlich ist doch, aber die Nerds und Nerdinnen in der Independent-Podcast-Szene wären doch eigentlich die perfekten Ansprechpartnerinnen auch eben genau dafür. Also, weil wir sind ja die Nerds immer gewesen, die es so reingefuchst haben, dieses Thema. Und wir wahrscheinlich am Ende, wenn wir Glück haben, das noch besser machen als ein Tonmeister, der seit 30 Jahren beim WDR arbeitet, in der Audioabteilung. Mit den neuen Techniken
auch zu gehen. Das
also Leuten zu raten, nein, wenn du.
Das ist Quatsch. Also ein Tonmeister, der jetzt 30 Jahre beim NDR arbeitet, der setzt sich natürlich
auch mit RX. Nein, mir geht's nicht um die Qualität. Mir geht's nicht um die Qualität, die hinten rauskommt. Ich kenne sehr viele Leute, die 30 Jahre arbeiten und sagen, ich arbeite ja seit 30 Jahren, wir haben das nie so gemacht.
Ja, aber so.
Vielleicht war WDR
ja,
der.
Ja, gut, ja. Okay.
Aber ich sage, Nerds sind ja eigentlich häufig die, die sich als Erste mit neuen Technologien auseinandersetzen und sich reinfuchsen in Sachen und am Ende die Guidelines irgendwo reinschreiben, sagen, wenn du das machen willst, mach so.
Ja, aber guck dir mal jetzt die Entwicklung der ganzen Bildgeneratoren an. So als Midjourney aufkam, haben wir alle gedacht so, boah, geil, was AI jetzt alles kann. Und jetzt mittlerweile siehst du ein Midjourney-Bild und denkst, boah, das sieht so billig aus. Und ich glaube, so wird das auch mit solchen Tools letztlich sein, wenn man halt merkt, dass das so bearbeitet wurde, sodass das dieses billige Flair kriegt. Weißt du, was ich meine?
11 Labs, also Sprachsynthese ist auch so ein Ding, ne, wo man am Anfang dachte, boah, ist das krass alles. Oh, wie krass, der kann einen ganzen Text vorlesen und jetzt scrollst du durch Instagram und bist nur noch genervt von dieser scheiß American Narrator 1 Stimme, die einfach jede fucking Werbung immer, der neue Blablabla, hast du schon mal das und also, ja. Und es klingt am Ende halt dann doch ziemlich scheiße noch, so. Also es ist der Aha-Effekt ist da, aber wir sind definitiv noch nicht so weit, dass man damit sämtliche Sachen erzählen könnte oder so. Oder da dass sowas irgendwie den Host ersetzen oder die Host ersetzen würde, ne? In keinster Weise.
Nee, auf gar keinen
Fall. Also
ist
meine These abgelehnt, dass sie in dem Pen & Podcasting dafür da sein können, die neue Technologie
noch. Nee, das glaube ich tatsächlich auch nicht. Weil, also, ich meine, ich bin jetzt ja in dieser kommerziellen Szene so drin und da nutzen natürlich alle Leute, die ich irgendwie im tontechnischen Bereich kenne, setzen sich tagtäglich mit irgendwelchen neuen Plugins, kriegen die Newsletter von Plugin Boutique und sonst was, weil die da halt schon gekauft haben. Und natürlich jeder Tontechniker weiß mit RX oder auch anderen D-Noise Restaurationssoftware umzugehen. Im 90% der Fälle natürlich auch wesentlich besser als jeder Amateur, weil die dafür halt Geld kriegen, damit umzugehen. Also auf technischer Ebene glaube ich das nicht.
Ich würde das voll unterschreiben und ich glaube, ich glaube schon, dass es da einen gewissen Markt für gibt für diese Anwendung. Ich glaube gerade eher so, wenn man so an, keine Ahnung, ist jetzt auch total gemein, sowas zu sagen, aber so an naive Podcast-HörerInnen denkt, die, was weiß ich, nur Corporate-Podcasts hören oder so. Wenn da mal eine AI-Stimme ist, ist denen das wahrscheinlich völlig egal. Aber die Leute, die Podcasts hören, weil sie die Persönlichkeiten mögen, die werden das kacke finden. Also so rein aus psychologischen, also theoretischen psychologischen Gründen könnte man schon sagen, naja, das, was Leute halt antreibt oder was Leute dazu bringt, bei so einem Podcast hängen zu bleiben, ist auch so diese Erfüllung des Anschlussmotivs, dass man das Gefühl hat, da ist jemand, der ist irgendwie wie ich, ne, dieses ganze Thema parasoziale Beziehung. Und wenn das aber durch so eine AI Bearbeitung, wie auch immer, merklich untergraben wird, werden die Leute dann auch abspringen. Also ja, das ist, glaube ich, nochmal so ein anderer psychologischer Aspekt, der da noch hinzukommt. Aber ich sehe da jetzt auch nicht so die krasse Zukunft. Zumindest, also vielleicht habe ich auch Vorurteile, ich weiß es nicht.
Ich glaube, wir reden da noch vorbei. Was ich meinte, war eigentlich was ganz anderes. Also wir haben es ja zum Beispiel gesehen. Wir haben uns ja damals immer ein bisschen amüsiert, als wir schon Ultraschall hatten und Studiolinken, die alle wussten, wie das geht, die Nerd-Szene. Und der Deutschlandfunk sagte, wir haben jetzt irgendwie eine App, da können wir irgendwie zuschalten. Und keiner wusste richtig, wie das geht, wo man dann mit komischer, schlechter Tonqualität einen Podcast aufnehmen konnte, ohne Kapitelmarken. Also mich würde wundern, warum jetzt die Nerd-Dinnen-Szene aufhören sollte, zu versuchen, im Thema Podcast und in diesem ganzen Bereich wieder zu gucken, wie kriegen wir das besser hin als das, was es gibt.
Aber nicht, also
naja, weil die auch überzeugt von ihren eigenen Fähigkeiten sind, oder? Man hat sich das jetzt über Jahre hinweg angeeignet. Warum sollte ich jetzt eine AI über meine Audiospur drüber laufen lassen, die ich selber perfekt bearbeiten kann?
Naja, ich fände es ja geil, wenn ihr zum Beispiel, was nehmen wir immer zum Schneiden? Ultraschall einen besseren Filter hätte als zum Beispiel Auphonic, der die Äs und Pausen reinschneidet für deutsche Sprache zum Beispiel, was ja dann, was ich sozusagen zum Beispiel ist das Wort oder so, also das, und das schöner macht, dass man es eben nicht hört, wie jetzt, wenn Tim das mit Auphonic probiert hat bei Freak Show, man merkt auf einmal, dass halbe Worte fehlen.
Ja, du kannst das ist auch Quatsch, das wird auch nicht funktionieren, also das wird auf jeden Fall, wenn überhaupt, ich meine, mit Descript gibt das relativ gut, dass der einem das anzeigt, aber dass der alle Äs rausschneidet, never, also zumindestens, dass er es so macht, dass du danach nichts mehr machen musst. Das ist ja immer das große Versprechen. Du schiebst das da rein, der schneidet alles aus, funktioniert nicht, weil dafür sind Stimmen einfach und irgendwie die Frequenzverläufe zu unterschiedlich. Also ich nutze solche Software ja auch. in Teilen, um mir mein Leben einfacher zu machen einfach, ne? Es geht aber trotzdem nicht, dass ich das da einfach nur reinklatsche. Das wird auch nie funktionieren. Oder also zumindest in den nächsten, meine Prognose ist in den nächsten 5 bis 10 Jahren nicht. Keine Ahnung, kann sein, dass das irgendwann funktioniert.
Ja, aber ich finde zum Beispiel den E-Reduzierungsfehler bei Outphonic, wenn du sagst, der soll die Äs rausmachen, aber nicht die Pausen, die dadurch entstehen, finde ich zu, also ich finde, ich höre sehr selten, dass da was nicht stimmt in der normalen Sprache.
Ja, aber dann nimmt der auch alle Äs raus. Oder nicht?
Nee, du kannst ja entscheiden, du kannst ja machen und dann das durchhören quasi, der markiert dir ja. Und dann kannst du mal drin lassen, raus machen, ja, drin lassen, okay, raus. Also du kannst ja mal durchscrollen.
Und man hört keine Katzen.
So, und das finde ich, nee, wenn du es hörst, lässt es halt drin. Also wenn du merkst, es klingt komisch, dann nimmst du es halt nicht raus. So. Aber es würde mir zum Beispiel, wenn ich es manuell mache, 10-mal so lange dauern.
Du kannst einfach, doch einfach, wenn ich sie weg haben hast du bei Ultraschallsteuerung X und dann drückst du auf zweifache Geschwindigkeit, lässt es durchspielen, immer wenn.
Ja, aber ich habe es aber vormarkiert. Ich sehe alle Äs, die drin vorkommen. Da steht dann noch 176 Stück. Und dann kommt irgendwie. Ist ja auch wurscht. Ich hatte nur gedacht, dass die Nerds eigentlich, die das noch geil. Also, wenn es jemand hinkriegt, dann irgendwie Leute, die eben. Ja, irgendwie da Bock drauf haben, das zu entwickeln.
Ja, ich glaube, in aber dem Bereich ist es ist da dann fast eher so, dass das tatsächlich eher durch den kommerziellen Markt gelöst wird, weil da halt die Kohle steckt. Und. Also ich bin jetzt Beta-Tester für eine Firma, nennt sich Aureka oder so, wird irgendwie von so einer Uni da in Berlin auch unterstützt. Die machen eigentlich so für Museen und Archive und Bibliotheken Audio-Durchsuchbarkeitssoftware. Und mit denen hatte ich jetzt irgendwie ein Gespräch, so, weil die sich auch in diesen Content Creation, also Medienproduktion im Prinzip erweitern sollen, weil du kannst dann irgendwie, dass du halt Audio durchsuchen kannst, ne, mit Schrift durchsuchen kannst, dir Sachen markieren kannst in dem Skript, die rausziehen kannst, die direkt als Clip hast und solche Sachen. Und das ist natürlich irgendwie jetzt so, da brauchst du einfach Kohle für, behaupte ich jetzt einfach mal, um das vernünftig zu machen, weil da einfach zu viele Ressourcen reingehen und es ist einfach zu teuer, das in vernünftig selber zu machen, auch als Nerds. Also kann sein, dass es dann da wieder Special-Produkte gibt, aber ich meine, bei Studio Link merkt man das ja auch, es gibt dann doch andere Software, die teilweise besser funktioniert, ne? So, oder zumindest einfacher ist, so. Gar kein Vorwurf an Studio Link.
Ja, mittlerweile, aber als sie angefangen haben, also vor 5 Jahren war es
für. Aber dadurch, dass jetzt dieser.
Ach, guck mal, wie geil
das ist. Ja, aber dadurch, dass jetzt dieser kommerzielle Markt halt schon sich auch gesetzt hat mittlerweile und jetzt nicht mehr neu ist, sondern jetzt auch schon irgendwie 4 Jahre alt oder so, grob kann man das sagen, vielleicht ist, wo diese Welle so hochgekommen ist, gehe ich schon davon aus, dass so diese technischeren Neuigkeiten, Neuerungen dann doch eher von professionellen Firmen, die da halt ein bestimmtes Klientel wie Leute wie mich zum Beispiel bedienen müssen oder wollen, kommt.
Also können wir sagen, abschließend, die Technikfrage bei Podcast ist ein für alle Mal überwunden. Wir können uns jetzt auf Inhalte konzentrieren, in Independent-Szenen. Sehr gut.
Ja.
Apropos Inhalte, eine Frage an euch. Wenn ihr jetzt als erfahrene Podcasterin einen Vortrag halten müsstet auf der Subscribe, was wäre das, über was würdet ihr reden wollen? Wenn ihr müsstet, ihr würdet gezwungen werden, was wäre euer Thema?
Puh. Das ist eine gute Frage.
AI-Audioproduktion.
Ich hab ja schon.
Nein. Dann fange ich an,
ja.
Weil ich wüsste sofort, was ich rede, weil dieser minutenweise Podcast, den ich jetzt mache mit Kein Pardon, wirklich immer eine ganz neue Erfahrung ist. Und ich habe, wo ich eine Stunde drüber erzählen könnte, was man bei sowas beachten muss. Weil es gibt so viele Fallstricke, die man vorher besprechen muss, wenn man das mit mehreren Leuten macht. Wenn man sich so intensiv über 97 Folgen an eine Stunde mit einem einzigen Thema beschäftigt, an das man es vorher denken muss. Dass man nicht durchdreht während der Produktion. Also einfach, ne, man hängt sehr viel miteinander rum. Man muss gucken, wie sollen die Folgen aussehen, was machen wir mit Gästen. Man, es ist ein unfassbarer Aufwand, den man vorher bedenken muss an Arbeitszeit, die man auch investiert, an Timing, an wie findet man zusammen, wie kann man noch über neue Sachen sprechen, wie wird das Ding nicht langweilig. Da, das finde ich gut. Mhm. Mit dem Punkt 10, der letzte ist, lass bloß die Finger von. Aber es ist auch lustig.
Ja, ich habe ja schon ein paar Vorträge gehalten zum Thema Podcasting und wahrscheinlich würde ich da einfach halt halber genau das gleiche Thema wieder bedienen, weil das auch eins ist, was mich einfach interessiert. Nämlich, wie kann man das Medium Podcast ideal nutzen, um Wissenschaftskommunikation zu machen und wie kann man vor allem so diese Intimität und Nähe des Podcast-Mediums nutzen, damit die Inhalte, die wissenschaftlichen Inhalte beim Publikum ankommen und wie kann man dadurch das Vertrauen in die Wissenschaft stärken. Das, na, da habe ich schon ein paar Mal drüber gesprochen und das finde ich einfach, also ich finde es halt nach wie vor total cool, so was Podcasts da machen können und das versuche ich auch immer in den Podcast-Seminaren, die ich anbiete fürs NAVIC, rüberzubringen, dass da einfach ein sehr großes Potenzial liegt, was oft verschenkt wird, glaube ich. Weil WissenschaftlerInnen oft so sehr stark auch daran interessiert sind, auch nachvollziehbarerweise sehr, sehr seriös rüberzukommen und dass das Podcast-Medium aber eigentlich, vielleicht nicht eigentlich, aber auch das Potenzial bietet, sich dort anders zu präsentieren.
Ich würde entweder was mit Audiorestauration, aber eigentlich wahrscheinlich eher, wie man mit Musik Geschichten erzählen kann im Podcast. Oder die Geschichte des Podcasts erzählen kann.
Sehr gut. Ich bin gespannt, wenn du beide Vorträge anbietest, Musik, Podcast, Geschichten erzählen mit Musik und Scheiße, ich habe meine Audioaufnahme versaut, wie rette ich sie? Welcher wäre gestern? Ja. Perfekt. Wollt ihr noch was zu Subscribe erzählen oder sind wir durch damit?
Sind wir durch.
Ich habe dazu nichts mehr zu erzählen.
Ich habe dazu auch nichts mehr.
Ich warte auf ein Programm und also weitere Informationen.
Ja. Ich träume schon davon, dass wir in einem schönen Oktobernachmittag, wo es heißt, oh, der Oktober ist doch schöner geworden, als wir alle dachten, mit Blick auf den Berliner Fernsehturm einen Chunk trinken oder was es auf der Subscribe gibt. Da freue ich mich schon.
Wo findet das statt? Gibt's das schon?
Wenn nicht, nehme ich, wenn ihr keine Zeit habt, nehme ich euch als Pappaufsteller mit.
Ich schaffe das schon irgendwie.
Also ja, einen Ort gibt's schon.
Ja.
Habe ich aber auch nicht parat in meinem Kopf.
Werden wir sehen.
Müssen wir am Sendegate gucken.
Machst du das gerade?
Nee.
Ach so, okay. Ich auch nicht.
Ich nicht. Ja, was haben wir denn noch so?
Über aktuelle Podcast-Projekte haben wir uns ja schon ausgetauscht zwischendurch.
Ja.
Dann würde ich sagen, weil wir müssen es ja machen, noch den Zufallspodcast besprechen, soweit wir dürfen, und einen neuen Pick zu machen, weil das sind wir unseren Hörerinnen schuldig.
Ich habe ganz vergessen, wir haben ja auch
ein bisschen Star Trek drin. Joscha, live eingespielt. Wie viele Tasten hat das? 61? Was ist das da?
Ja.
Sieht so schmal aus.
Ja, ist ein Synthesizer. Ein Moog. Ich sage immer Moog, aber eigentlich heißt es Moog. Moog Matriarch.
Mhm.
Die größere Wahnsinn. Mutter der Grandmother. Die größere Mutter der Mother ist. Es gibt ein,
Ja, wir haben auf jeden Fall gehört, den BMBF-Podcast mit der Folge, wie man Diamantenmacher wird. Nee, wie man zum Diamantenmacher wird. Diesen Podcast gibt es, glaube ich, gar nicht mehr. Ne? Also ich habe den gerade nochmal.
Kannst du kurz erklären, was BMBF ist?
Das Bundesministerium für Bildung und Forschung.
Ah ja.
Und Bildung? Steht das B für Bildung? Jetzt bin ich gerade selber verwirrt, aber ich glaube schon.
Ich meine auch.
Ich wollte sagen, ja, gut. Ich glaube, diesen Podcast gibt es nicht mehr, weil ich habe den gerade noch mal gesucht und der erste Treffer bei Google führte zu einer Film- und Vier-Seite und dann der zweite Treffer führte aber noch zu dem Podcast, aber ich habe den weder in Apple Podcast noch in Overcast gefunden. Also ich glaube, den gibt es offiziell gar nicht
mehr. Nee, der ist deabonniert irgendwie, wie das heißt. Also den gibt es auch. Ich habe ihn auch nicht mehr. Ich habe mich gewundert, dass es ihn nicht gibt und musste dann auf der Seite selber dann gefunden.
Ja. Da habe ich ihn auch gehört.
Genau. Und ich kann ja mal ganz kurz erklären, worum es geht. Das ist ein Interview-Podcast. Ich weiß gar nicht, ob die Person ihren Namen genannt hat, die das Interview geführt hat. Auf jeden Fall mit WissenschaftlerInnen, in diesem Fall mit, ja, das habe ich mir auch irgendwo rausgesucht, mit Stefan Gsell, der einkristalline Diamanten herstellt. So, und das Ganze innerhalb von 20 Minuten zusammengeschnitten. Ja, wie war denn euer Eindruck?
Ich hatte ja auf Plattennadeln gehofft. Das sind ja auch künstliche Diamanten. Leider macht er die nicht. Aber ja, ansonsten, das war recht kompakt informativ, würde ich sagen. Ne? So, also war halt einmal so ein bisschen die Job seine Jobbeschreibung, was die Firma so herstellt und wofür diese Produkte angewendet werden.
Ich habe viel gelernt, tatsächlich, aber es war ein richtiger Wissenschaftspodcast mit zwei Sachen, die ich anders machen würde. Ich glaube, ne, wenn du das wissen, wie machen wir Wissenschaftskommunikation, zwei Sachen sind mir aufgefallen. Erstens, es war dann doch noch sehr fachlich, ich musste am Anfang direkt so lachen, als es hieß, sie haben einen Diamanten gemacht, der ist größer als der von der Queen. Und der Wissenschaftler sagte, ja, aber man muss direkt dazu sagen, nicht, dass die Leute denken, nur flächenmäßig. Und sie so, ah ja, stimmt. Und ich direkt so, was heißt denn, flächenmäßig? Ist er jetzt größer oder nicht? Ist er platt? Es war so, weil für die war das quasi dann schon aufklärt mit, aha, lustiger Gag. Und ich habe ihn aber als Außenseiter überhaupt nicht verstanden, weil ich natürlich überhaupt nicht in dem Thema.
Kannst du den Jack erläutern? Ich habe nicht weiter gegoogelt und
ja, er macht sehr flache Platte. So. Also er macht ja, wie, glaube ich, bei Minkorrekt, die auch immer erzählt haben, also es ist so ein Kristalle, der aber sehr flach und
stimmt,
groß
ja, das
sagt
ist er ja auch.
Und sich nicht in die drei Dimensionen aus. Also man kann da keinen riesen Diamanten draus schnitzen, sondern so Plättchen. So, das wurde dann auch klar. Aber ich fand es irgendwie so heiter, weil man so aneinander vorbeiredet. Das halt Wissenschaftskommunikation unter WissenschaftlerInnen funktioniert halt mir immer so, dass man als Außenseiter nicht mitkriegt, was meinen die eigentlich, obwohl es schon niedrigschwellig ist. Und das Zweite ist, das hätte ich auch cooler gefunden, man hat so ein bisschen gemerkt, dass die Fragen sehr vorbereitet waren. Und er, glaube ich, die auch vorher schon gekriegt hat. Es wäre spannender gewesen, wenn es ein bisschen mehr Überraschung drin gewesen wäre. Ist wahrscheinlich nicht das richtige Format, aber das nimmt natürlich dann, wie du sagst, auch dann diese Persönlichkeit so raus. Weil ich hätte gerne ein paar andere Sachen noch, eigentlich noch erfahren, so. Wie das so ist, auch gefühlsmäßig Diamanten zu machen.
Ein bisschen mehr Mensch. Ja, das stimmt. Also es war wirklich so.
Man hat die größten Diamanten der Welt gemacht und man wird nicht gefragt mit, wie haben sie sich gefühlt, als ihnen das gelungen ist. Ist das nicht, also cool oder so.
Es war so sehr aus technischer Sicht irgendwie alles so, ne? Man hat alles sehr genau erklärt gekriegt, wie das alles so funktioniert und irgendwie auch so ein paar Verfahren irgendwie so ein bisschen und wofür sie dann eingesetzt werden. Aber ja, das stimmt, das Menschliche war ein bisschen weniger da oder ist ein bisschen weniger da.
Aber direkt Podcast wieder super, weil das Thema interessiert mich null. Jetzt weiß ich 10 Sachen drüber, 3 Fakten werde ich mir über Jahre merken können, das ist großartig. Und dieser Mensch hätte ja nirgendwo außerhalb von Podcasts die Gelegenheit gehabt, für ein massenmediales Publikum einfach mal 20 Minuten zu erzählen. Ne, normalerweise hättest du einen WDR-Beitrag gemacht, wir haben zugeschaltet und in 1,5 Minuten hast du Zeit, deine Arbeit zu erklären. Mhm. Und dafür ist Podcast natürlich großartig, einfach Leute anzustecken mit Themen, von denen sie keine Ahnung hatten, dass sie gibt.
Ist dann natürlich immer ein bisschen fraglich, wie massenmedial dann dieser BMBF, also ich weiß am Anfang, vielleicht machen die das mittlerweile auch besser, aber oft ist es dann ja so, sowas wird halt immer schwer, schlecht bis gar nicht beworben, ne? Und dann kriegen das dann oft am Ende auch nur die Bubbles mit, weil das halt auf der Seite von denen steht und so weiter. Und es ist weniger so, dass die Social Media nutzen oder so großartig, ne? Deswegen ist dann wahrscheinlich der Hörerkreis auch wieder relativ klein.
Das ist der Vorteil an uns. Wir werden später irgendwann, weil wir uns da so reinnörden in diesem Mini-Podcast, bei Wer wird Millionär sitzen, es kommt die Millionenfrage, die heißt, in welchem Land wurde der flächenmäßig größte Diamant der Welt gezüchtet? Und bevor die Antwort kommt, ABC, sagen wir, das ist in Deutschland gewesen. Mhm. Ja, ich glaube, die Hörerzahlen, ich merke das ja jetzt total krass, wie wenig Hörer viele Podcasts haben. Und zwar daran, wir machen ja bei Kein Pardon zweimal die Woche eine Folge. Und wir krepeln immer unter diesen Comedy-Podcasts so auf Platz, weiß ich, 180 rum oder so. Und du siehst aber, wenn eine neue Folge kommt, kletterst du mal manchmal so 30, 40 Plätze nach oben. Wo du aber genau weißt, wenn du jetzt quasi die alte Folge, die neue kommt, dass alle, die du überholt hast, unmöglich mehr als 200 Hörer haben können in dieser Woche. Ne? Weil man kann die ungefähr vergleichen, wo man merkt, man braucht nicht sehr viele Hörer, um nach oben zu kommen. Und ja, aber ich glaube wirklich, dass diese Podcasts wahrscheinlich mit wenigen 100 Hörern wahrscheinlich
rauskommen, ne? Also ich glaube, selbst bei den großen Produktionen, in Anführungsstrichen, diese kommerziellen Produktionen, die ich dann mache, ausgenommen jetzt so von so Boys Club oder so, die halt total krass bewerben, wo irgendwie das Werbebudget genauso hoch ist wie das Produktionsbudget, hast du, glaube ich, auch teilweise dann, das sind dann auch irgendwie, also da hat Stefan oder so wahrscheinlich definitiv mehr Hörer irgendwie mit seinem etablierten Ding da, als dann irgendwie, ich kann jetzt gar nicht direkt ein Beispiel nennen, so, aber ja, ist zumindest mein Gefühl. Ja. Genau, wir waren bei dem Podcast. Willst du da auch was
sagen? Ja, also fand ich gut. Christiane? Ich will da nichts zu sagen, nein. Ich halte mich zurück.
Ich glaube, dass Christiane schöner machen wird, lebhafter, noch ein paar Fragen in petto hat, die ein bisschen herausfordernder sind und immer im Kopf hat, dass Joscha und Danny, so wie wir jetzt, mit so halb offenem Mund gucken. Und als Zuhörer vom Podcast denken, von dem Thema keine Ahnung. Und du musst uns diese Wissenschaft kommunizieren. Ich glaube, du kannst das gut.
Schauen wir mal, aber wir haben ja auf jeden Fall auch ein anderes Konzept als dieser Podcast. Also wir möchten ja nicht nur ein Interview führen, sondern auch, ich will es nicht gebauter Podcast nennen, das ist vielleicht dann doch ein bisschen zu weit gegriffen, aber wir werden unterschiedliche auditive Impulse haben und das geht dann schon ein bisschen darüber hinaus.
Ja, ja. Sehr gut.
Gut, Joscha, wir brauchen einen Jingle für einen neuen Pick.
Ich mach mal den Arpeggiator an, oder?
Was auch immer.
Geht nicht. Das geht.
Liebe Hörerinnen, das ist die Rubrik Unerhört, der Zufallspodcast. Wir haben uns heute entschieden, einen neuen Podcast aus der Kategorie Pflanzen und Umwelt zu nehmen, weil wir sind große Pflanzenfans geworden durch Christian heute. Und deshalb müssen wir jetzt auf Feed, wir suchen immer bei Feed jetzt den Zufallspodcast wie immer, und müssen uns natürlich auf das Thema Pflanzen eingrenzen. Das heißt, welches Keyword suche ich denn jetzt bei Feed, das so allgemein ist, aber was mit Pflanzen zu tun hat?
Ich dachte, wir gucken einfach nach grünen Podcasts.
Oder so.
Ich würde so vorgehen, ja. Das macht auch Spaß
und
mit
dann,
der Farbe.
Okay. Dann machen wir, wie geht, ich weiß, ihr habt vergessen, wie es geht. Wir haben es so lange nicht gemacht. Suchen. Aha. Erweiterte Suche. Zeitraum, Veröffentlichung, Sprache, Dauer der Minute. Wurde das etwa abgeschafft? Das kann nicht sein.
Nee, das kann sein, dass das jetzt unter einem anderen Menüpunkt ist. Ich habe das nämlich auch letztens
gesehen. Ich hole mal schnell Wasser.
Entdecken. Entdecken. Farben. Nach Farben entdecken. Mhm. Okay. Wir suchen schönen grünen Ton.
Ja.
Schönes, sattes Blattgrün, ja?
Genau.
Was haltet ihr denn von Hexacode 3CB02C. Das ist ein schönes
3CB02C. Ja, das ist perfektes Grün. Ja.
Ja, ne? Da haben wir viele Podcasts. Und zwar tatsächlich nur eine Seite. Genau eine Seite.
Okay.
1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Also genau 50 Podcasts. Komisch, oder?
Ja.
So. Sollen wir jetzt von links oben einfach durchgehen und was mit Pflanzen zu tun hat? Oder da, wo eine Pflanze im Logo ist zum Beispiel.
Gibt es mehrere mit Pflanzen im Logo?
Es gibt einen einzigen Podcast mit Pflanzen im Logo, außer der Podcast von den Grünen.
Ach so, ja.
Und das ist der zweite von oben, am Wegrand, Podcast zum Aufblühen aus der Schweiz. Beat Fischer ist im Element, wenn der Frühling sprießt. Der Botaniker kennt erstaunliche Geschichten über die normalsten Pflanzen am Wegesrand. Diese erzählt er seinem Freund, dem Podcast-Produzent und Jude-Podcast. Komische Schweizer Namen, jeweils dort, wo die besprochene Pflanze Wurzeln geschlagen hat. Ach, vor Ort reden die. Guck mal, die reden im Wald über die Blumen. Das ist doch toll. Ein Podcast, und jetzt kommt's, ein Podcast für all jene, die sich nach botanischen Frühlingsgefühlen sehnen. Und Schweizerdeutsch
verstehen. Ja, da wollte ich gerade sagen. Also es klingt erstmal ganz cool, aber ist das auf Schweizerdeutsch, dann wird's halt schwierig. Dann brauchen wir doch diese AI, die alles übersetzt. Aber
nee, ich glaube, das ist nichts für uns, oder? Wenn das Schweizerdeutsch ist.
Nee, vergiss es.
Also es wäre cool gewesen, wenn es nicht Schweizerdeutsch ist, weil ich glaube, ansonsten
klingt
ist
klingt das super gut,
Podcast.
Ja, voll, klingt total cool irgendwie.
Oh, der hat meinen Farbcode gelöscht. Hast du den noch, Christiane?
Ja, 3CB02C.
So, dann gucken wir weiter. Grüntauen. Ich glaube, das ist alles ein Podcast von Grün. Das kann man nicht nehmen, das will ich nicht. So, Basecamp, Politiker, Deutschlandfunk.
Politiker sollten übrigens weniger Podcasts machen, ist meine Empfehlung. Ich bin sehr genervt von irgendwelchen Christian Lindners und Olaf Scholz. Ich verstehe den Sinn auf jeden Fall nicht dahinter.
Jetzt ist mein Hexacode schon wieder weg. Sag mir nochmal, Christian, Entschuldigung.
3CB02C.
So, jetzt aber Copy und Paste. Immer wenn ich den Podcast besuche, geht das nämlich weg. So, dann fangen wir jetzt von oben links an. Stadion Sprechstunde. Was, hier ist ein N, ein grünes N. Was ist das? Der Podcast zur Nachhaltigkeit und CSR.
CSR?
Keine Ahnung, was das ist.
Huh. Den gibt es auf jeden Fall immer noch.
Hier ist noch was zum Thema Pflanzen.
Kann man nicht irgendwie nach, kann man nicht nach Keywords oder sowas suchen? Pflanzen?
Ich glaube, wir kommen mit Grün nicht weiter. Was machen wir da jetzt? Soll ich mal Pflanzen eingeben?
Ja, mach das mal.
Pflanzen. Okay. Es gibt. Ach, jetzt sucht er alles.
Ja, der sucht nämlich auch nach Podcast-Folgen. Das ist das Problem, ne?
Okay, ich komme jetzt von oben nach unten. Forever Young. Pause. Dittmar Mitte Lutz, das ist nicht mal Deutsch. Er, sie und ich. Wisst ihr was? Ich glaube, es gibt keinen Podcast über Pflanzen.
Ach, das ist ja Blödsinn. Ich suche jetzt nach einer. Ich habe jetzt einen anderen Farbcode, aber auch grün. Das ist so dieses Deutschlandfunk Nova Grün, weil Deutschlandfunk Nova taucht hier auch auf. Was haben wir denn? Schnittlauch statt Schwartemagen.
Mhm.
Wenn ich da jetzt draufgehe, ich mache jetzt Link in neuen.
Ja, du musst das Copy, wenn du zurückgehst, ist es weg.
Ja, nee, das ist was anderes. Der Interview-Podcast Schnittlauch statt Schwartemagen widmet sich Menschen aus der Region Miltenberg, Obernburg und Bayerischer Untermain, die etwas Spannendes, Besonderes oder auch Tragisches erlebt haben. Nee. So, was haben wir sonst noch Pflanzenmäßiges?
SWR 4 Gartentipps.
Sehe ich hier. Ah, das ist ja schon wieder professionell. Ja, ja. Das ist ja langweilig. Das ist wirklich schwierig.
Christiane,
ist kein
ich sag
einziger.
Das, du musst den Pflanzenpodcast machen, den ersten Deutschlands. Es gibt keinen.
Was ist denn mit einem Käfer? Zählt das auch schon zum Thema
Pflanzen?
Wenn er Pflanzen
isst, ja.
Im Museum-Bug-Podcast sprechen Martha, Jörg und Matthias über Museen und Ausstellungen, die sie kurz vorher zusammen besucht haben. So einen Podcast hatten wir doch schon mal.
Ja, stimmt, ne?
Aber nicht dieser hier. Es ist tatsächlich schwierig dieses Mal. Diese Farbe hat auch nichts.
Ich habe hier Gartenradio, der Gartenpodcast.
Sendegarten gibt es ja nicht mehr.
Stimmt. Biologie-Passion.
Ja, das ist doch gut.
Okay. Biologie-Passion-Podcast. Beschäftigen wir uns gemeinsam mit den Grundlagen der Biologie. Mein Name ist Christian Schweder und ich hoffe, dass ich dem einen oder anderen mit meinem Podcast das Lernen erleichtern kann. Ja, wollt ihr was über Biologie lernen?
Ja, perfekt. Was über Pflanzen?
Oh, die sind auch ganz kurz, die Folgen. 12 Minuten.
Ja, guck.
Biologie-Passion-Podcast gibt es allerdings mittlerweile nicht mehr, aber das hält uns ja nicht ab. Ich packe den Link in unser Dokument. So, jetzt ist nur noch die Frage, welche Folge. Interessiert euch Genetik?
Ja, wir lieben Genetik.
Wir haben doch jetzt alle das hochgezüchtete Gras, was wir anbauen.
Okay, wie wär's denn?
Nee, was ist mit das Meselson-Stahl-Experiment, Folge 34, Genetik Teil 6.
Okay.
Ich liebe Experimente.
Ja gut, Folge 34, machen wir.
Das Meselson-Stahl-Experiment. Ich glaube, Stahl ist bestimmt ein Nachname und gar hat nichts mit Stahl zu tun.
Ja, stimmt. Ja, vermutlich.
Und die haben das genetisch veränderte Cannabis entdeckt.
Gut, machen wir das so.
Cool. Dann, Joscha, das war die Rubrik. Ton bitte.
Oh, da muss ich mich umdrehen. Boah, ich kann
auch
mal.
Oh, wir hätten auch urks.de nehmen können. Die Verwendungsmöglichkeiten der Hanfpflanze sind vielfältig.
Das kann ja Joscha uns alles erzählen. Howdy, liebe Zuhörer. Herzlich willkommen beim Südstaaten-Podcast. Audiophil live aus Tennessee. Bei uns heute Dr. Christiane Attig. Welcome. Sie waren ja früher in Deutschland, bevor sie ausgewandert sind, um eine Doktorandenstelle anzunehmen für einen dritten Doktor, den sie machen wollen, in USA. Ja, aber das ist eine andere Folge. Zum Abschluss, ich habe nämlich was, würde ich mit euch gerne noch die Podcast-Profi-Tipps für Profi-Podcaster, die besten Tipps exklusiv und trendy sind, machen. Mhm. Denn ich habe einen brandheißen Tipp. Ich habe mir den Podtrack P4 gekauft und der hatte Speicherkarten-Errors immer. Und dann kenne ich jemanden, der hat sich auch den Podtrack P4 gekauft von Zoom und der hatte auch Speicherkarten-Errors, also wo die Aufnahme abgebrochen ist, weil in den Speicherkarten Lesefehler war. Es gibt jetzt allerdings ein Firmware-Update und damit ist es verschwunden. Ich möchte alle Leute, die einen Podtrack P4 von Zoom haben und verzweifeln, sagen, installiert dieses Firmware-Update, danach ist das Problem weg. Es hat nämlich einen in den Wahnsinn getrieben.
Kann man vielleicht generell mal sagen, ist gar keine schlechte Sache bei Hardware, wenn man irgendwelche Zoom-Rekorder sonst was hat. Da ruhig mal die Firmware aktualisieren. Oft haben die dann noch die Firmware drauf, die halt bei Erstproduktion quasi aufgespielt wurde. Und die Hersteller allesamt hauen da schon immer mal Updates raus, die vielleicht für Fehlerbehebung oder sonstige auch Vorteile irgendwie ganz nett sein können.
Ja, und krass fand ich habe es bei Thomann gekauft und den habe ich einen Fehler geschildert. Die sagten, schick's zurück. Zur Fehleranalyse, wo ich dachte, ach guck mal, es scheint kein, also weil das Update war ja schon ein Dreivierteljahr alt, also es scheint kein generalisiertes, auch bei so großen Firmen, Katalog zu geben, wo direkt aufpoppt bei so einem Fehler, Achtung, Firmware-Aktualisierung. Also dass man irgendwie da so einen Stand, also es müssen etliche Leute, viele Leute einfach dieses Ding zurückgeschickt haben.
Krass, okay.
Weil das ist, wie gesagt, ich kenne allein noch zwei, bei denen es auch aufgetreten ist, die auch hilflos war.
Also ich weiß noch, als ich hier das Zoom H6 mir angeschafft habe, dass da, ich wahrscheinlich nicht physisch, aber im Internet eine Liste existierte, welche SD-Karten damit kompatibel sind. Weil das scheint schon generell jetzt nicht, also man muss da glaube ich schon drauf gucken, will ich damit sagen.
Ja, beim Portrack P4 auch. Hm. Da stand nämlich auch in der Anleitung, schauen Sie auf die Liste auf www.zoom.de/irgendwas. Und der Link war aber ungültig. Ach, also ja, in der Gebrauchsanleitung, der Link galt schon wieder nicht mehr. Wo ich dann auch dachte, ja, vielen Dank.
Ja, Dokumentation und so ist bei diesen Firmen dann oft immer schwierig. Ich überlege gerade, ob ich noch irgendeinen Tipp habe.
Aber was kann denn der Podtrack, warum der sich lohnt? Also ist auch so ein Podcast-Rekorder wie das H6, oder? Ist das was
genau
anderes?
Der Vorteil ist, er hat 4 einzelne Spuren. Das heißt, du hast auch beim H6 immer, dass wenn du 4 Gäste hast, eins in der Stereospur aufgenommen wird. Ne? Du hast die 3- und 4er Mikrofone ja auf einem Kanal.
Ja gut, es sei denn, man packt da einzelne Mikros dran. Das geht ja auch.
Nee, die letzte, aber bei mir war es, ich hatte das H6 und da war immer, wenn ich die 3 und 4 Mikro angeschlossen habe, war das auf einem Doppelkanal, weil ja keiner mehr übrig war. Du hast das Einsteckmikrofon, Kanal 1 und 2. Nee, 1, ne? Dann, keine Ahnung.
Nee, sind immer Stereo.
Ja, dann hast du.
H6 hat.
Es hat auf jeden Fall 4 einzelne
Eingänge. 4 Eingänge und ein Mikrofon vorne. Und das Mikrofon ist quasi XY meistens oder AB, je nachdem.
Genau, und das ist Kanal 1 und 1, 2. Genau. Dann 3, 4. Nee, aber 5 und 6 liegt auf einer Stereospur, in zwei jeweils Mono links, Mono rechts.
Kann aber auch sein, dass du das im Menü irgendwie ausstellen kannst, ob der Split Mono ausgeben soll.
Der große Vorteil ist, es hat 4 eigene Kopfhörerausgänge. Das heißt, du kannst jedem Einzelnen nochmal die Kopfhörerlautstärke einstellen. Das ist ganz praktisch, ja, weil manche wollen es ja lauter und leiser hören. Es gibt immer Konflikte. Was ich sehr gut finde, es hat 4 Jingles, kannst du festlegen. Also du hast 4 Tasten, wo du direkt für alle Kopfhörer und als Aufnahmespur was einspielen kannst, mit Intros zum Beispiel.
Auf welche Spur gehen die dann drin jetzt im Recording?
Eine extra.
Nochmal eine extra also gibt es so gesehen dann noch eine
5.
Ja, okay. Ja.
Genau. Du kannst bei allen Mikrofonen, genau, du hast 2 Möglichkeiten, wenn du nur 2 Mikrofone anschließt, kannst du das 3. und 4. anderen Funktionen zuordnen. Du kannst, ich habe einen Bluetooth-Adapter, den ich habe, das heißt, du kannst direkt über Bluetooth jemanden mit dem Handy reinschalten als Kanal zum Beispiel, wenn du einen Anruf machst. Und da eben auch Mix-Minus machen, das heißt, dass es keine Kopplung gibt. Ne? Dass der sich quasi selber hört, aber euch nicht. Also andersrum. Dass du den nicht als doppelte Spur hast, der sich selber nicht hört. Und du kannst auch den Computerton nehmen, das heißt mit USB-C am Computer verbinden und das umschalten, dass du quasi deinen Computerton einspielen kannst in den Podtrack. Mhm. Wenn du zum Beispiel viele Soundschnipsel oder so spielst vom Computer her. Das finde ich total praktisch.
Hast du 32 und, Bit?
Du kannst auch über USB. Nee, leider nicht. 24. Schade. Ja. Dachte ich auch, dass drin wäre, war es aber nicht. Aber dafür ist es unschlagbar günstig, es kostet nur 149 Euro oder so. Und dafür, krass, was es alles echt? Kann.
149 genau. Euro. Mhm.
Ja. Meine ich, habe ich bezahlt.
Das ist günstig.
Genau, hinten kannst du mit Batterie und Netzteil betreiben, hat einen extra Eingang auch nochmal für USB-C. Strom finde ich ganz gut. Mhm. Ja, ist eigentlich so schön, wenn man es, also es ist sehr verlässlich. Und was eben der große Vorteil für mich ist, weil ich bin ja Sicherheitswahnsinniger, dadurch, dass du einen USB-C-Ausgang digital hast, kannst du das in Reaper direkt mit aufnehmen, alle 4 Spuren nochmal. Also du kannst hier Backup machen.
Also es ist auch als ja, cool. Interface.
Dass du einmal im Gerät aufnimmst, ja. Genau. Genau. Und das ist, finde ich, total praktisch für mich, weil ich dann ein Backup kopiere, das ist mir immer wichtig.
Cool, kannte ich noch gar nicht.
Krass günstig ist das mittlerweile.
Ja, und sieht ganz lustig aus, das Ding.
Wie heißt der Podtrack?
P4.
Ja.
Ja, das ist jedenfalls mein Exlief und Train.
Ja, aber tatsächlich glaube ich eher so Sachen, die halt für jetzt Leute, die nicht so fette Produktionen machen, uninteressant sind. Descript ist zum Beispiel, habe ich als sehr praktisches AI-Tool, Halb-AI, Transkriptions, sonst irgendwas Tool für mich entdeckt, weil ich da mir die Interviews reinziehen kann, die transkribiert werden, ich mir am Text die Zitate raussuchen kann und die leider noch ein bisschen umständlich rauskopieren kann. Ähnlich wie diese Software Aureka, die das halt aber erst in Zukunft machen. Also,
Hast du Adobe, das Adobe-Paket? Nee,
wozu, brauche ich nicht.
Hätte ja sein können. Weil was nämlich bei mir spektakulär funktioniert hat, ist, es hat ja Adobe Premiere, hat jetzt so ein automatisches Transkribierungsding, was erstaunlich gut funktioniert. Also richtig, richtig gut. Und der hat natürlich den Vorteil, dass du die Audiospur hast und der schreibt dir das quasi direkt immer an die Wave-Datei
das
ist rein.
Cool, das würde ich mir
sehr.
Da würde ich mir doch gerne mal irgendwas für Reaper wünschen.
So. Aber nicht von der
doch, gerne, Szene. Gerne auch, also wenn da, ne, so deswegen, also da, ich übertreibe ja immer gerne ein bisschen, ich habe das vorhin natürlich ein bisschen pauschal gesagt, grundsätzlich gibt es natürlich, also Reaper ist ja das beste Beispiel dafür, dass auch kleine Entwickler mega krasse Sachen machen können. Gar nicht mal jetzt nur Ultraschall, also Ultraschall natürlich so, aber irgendwie auch in dieser ganze Game-Sound-Audio-Bereich gibt es ja wahnsinnig viele Leute, die dafür irgendwelche kleinen Sachen schreiben, die dann so unter der Hand weitergereicht werden, irgendwelche Tools, ne? Aber so ein Transkriptionstool to Waveform gibt's da leider noch nicht. Ich finde die Textarbeit halt an sich ganz praktisch. Also für mich der Traum wäre, das habe ich den Eureka-Leuten ja auch gesagt, dass ich das gerne so hätte, dass ich quasi das markiere und einfach per Drag and Drop bei mir reinziehen kann in Reaper. Also sich einfach auf dem zusätzlichen Fenster. Ich habe den Text, markiere mir das, ziehe mir das rein und dann habe ich da die Waveform und den Clip und kann den am besten noch irgendwie aufziehen. Falls ich es doch ein bisschen länger haben will oder die Transkription nicht ganz perfekt gepasst hat, was ja dann doch auch immer wieder passiert. Aber Descript ist auf jeden Fall, wenn man viel mit Interviews arbeitet, schon, gerade wenn man so auf redaktionellen Ebene einen Podcast zusammenstellen will, schon relativ praktisch, weil du halt erstmal alles transkribieren kannst, kannst dir das dann in ein neues Dokument einfügen, auch vielleicht sogar die Host-Stimme schon, wenn du die damit reinziehst und kannst es dir dann auch so erstmal anhören. Und hinterher kannst du es als EDL exportieren, das ist so ein offenes Dateiformat für Medien, so ein Containerformat und kannst es dir dann auch in Reaper ziehen und da zum Beispiel dann die Postproduktion machen. Weil das funktioniert damit natürlich nicht so gut oder dann Musik anlegen, das kann es theoretisch auch, aber da liegt nicht der Schwerpunkt drauf. Aber der Export halt als dieses EDL und dann in Reaper nochmal Feinschnitt und so zu machen und halt irgendwie die Postproduktion ist eine ziemlich gute Kombination. Deswegen empfehle ich das meistens auch den ganzen Redaktionen, weil da muss ich nicht diese scheiß Schnitt hinterher machen. Dann habe ich das Transkript, guck da, Timecode von da bis da, dann spiele ich das ab, dann hat der Transkription nicht gut gepasst und es sind doch 40 Sekunden später. Also einen Scheiß hat man da und ich muss es halt alles händisch schneiden. Da sind diese Audio-to-Text-to-Audio oder wie auch immer man das dann schreiben will, sehr praktisch. Ist vielleicht, ich meine, wenn ihr da so ein bisschen redaktioneller arbeitet, vielleicht auch für euch interessant, Christiane. Ich weiß nicht, wie viel mit sowas, mit langen Interviews und dann der Schnipsel, das weiß ich ja nicht, wie ihr produziert. Aber wenn man so ein bisschen durchproduziertere Formate macht, ist es ein sehr nettes Tool.
Klingt auf jeden Fall sehr interessant. Ja. Ich glaube, du solltest einen Vortrag bei der Subscribe halten und zwar, was sich so in der, keine Ahnung, in der professionellen Podcast-Produktionswelt getan hat in den letzten paar Jahren, wovon wir so als Hobby-Podcaster überhaupt nichts mitbekommen, was sozusagen heutzutage wirklich schon möglich ist.
Ach so.
Weißt du, was ich meine? Ja, weil sowas, stimmt, ne, das, keine Ahnung, also dass es sowas gibt, dass ich mir tatsächlich einen Text anzeigen lassen kann und einfach, also ne, wie du es gerade beschrieben hast, das fände ich natürlich mega cool. Aber da fehlen mir einfach die Mittel, um da Lizenzen zu kaufen und deswegen, ne, also einfach um Einblick zu kriegen, ja. Wie arbeiten eigentlich professionelle Leute an Podcasts.
Ja gut, das ist kein Problem, ja. Ja stimmt, das kostet glaube ich schon, also es ist halt auch wieder dann der Zehner zusätzlich im Monat, den man hätte oder sowas, ne, was das kostet, was natürlich immer die Sache ist, dann als Amateur hat man ja einfach begrenzte Mittel dann, ne. Genau, da gibt's, habe ich bisher auch noch nichts entdeckt, was irgendwie so Open-Source-mäßig sei. Also ich würde mir ja tatsächlich eine Integration direkt in Reaper wünschen, aber ich kann das nicht. Und ChatGPT kann das leider auch nicht. Habe ich schon mal versucht, hat nicht geklappt. Ja.
Das war's.
Ja.
Es war sehr schön, mal mit euch wieder 2 Stündchen zu verbringen. Das
sind dann doch wieder 2 Stunden, ne? Jo. Ja.
Ja, fand ich auch.
Ebenso. Dann,
tschüss, Christiane. Tschüss, Joscha. Tschüss.
Einen schönen Abend. Bis bald.
Bis nächstes Jahr.
Ja. Vielleicht auch dieses Jahr, man weiß es nicht. Ist ja noch früh, aber es ist auch schon wieder April, ne? Krass. Naja.
Ja.